Die sind ja nicht blöd, diese Rechtsaußen-Heinis. Die wissen ja sehr genau, wie sie das spielen, damit sie immer gewinnen. Entweder streiten wir uns total oder wir streiten uns nicht, dann sind wir alle ein Einheitsbrei und sie sind die einzige Alternative. Es gibt viel zu kritisieren an der Politik dieser Regierung. Es gibt auch Sachen zu kritisieren, ich finde nicht so viel, was die SPD macht. Aber die Art und Weise, wie über diese Regierung, die SPD und Olaf Scholz zum Teil gesprochen wird, ist für mich außerhalb jedes Maßes.
Spielen wir das doch mal durch. Du hast gesagt im Spiegel, die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch, sie wollen die EU von innen zersetzen. Was würde denn passieren, wenn der Vormarsch gelingt?
Also es ist ein sehr grundsätzlicher Ansatz. Die wollen nicht ein Europa, wo 27 Länder zusammenarbeiten, damit es allen in Europa besser geht. Sondern was die wollen, die nennen das Europa der Vaterländer. Ja, ein Europa der Vaterländer ist immer eins, was in Konflikte gerät mit anderen Vaterländern. Das haben wir ja in der Geschichte nun wirklich häufig genug gesehen. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, Krieg in der Europäischen Union. Ich will auch, dass das niemals dazu kommt. Aber wenn du ein Europa der Vaterländer hast, dann ist das aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit.
Willkommen im Hotel Matze. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Katharina Barley. Katharina Barley ist Politikerin von der SPD. Sie war oder ist Juristin. Sie hat als Kreisvorsitzende, Abgeordnete, Generalsekretärin der SPD, Bundesfamilienministerin und Justizministerin gearbeitet und ist jetzt Vizepräsidentin im Europäischen Parlament. Am 9.6.2024 ist Europawahl. Ich wollte mich so ein bisschen in dieses Thema vertiefen und habe schon beim ersten Tauchgang festgestellt, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie das alles so organisiert ist, wie das Parlament, der Europäische Rat, die Kommission, wie die so zusammenhängen, was ein Abgeordneter, eine Abgeordnete darf und was nicht, was in ihrer, seiner Macht steht und was nicht. All das wusste ich nicht und habe es mir von Katharina erklären lassen. Wir starten mit Europa. Ich wollte wissen, warum ihr dieser Kontinent so viel bedeutet und warum sie sich als durch und durch Europäerin bezeichnet. Wir sprechen über ihre Biografie, über ihren Antrieb und wie sie so tickt. Und dann tauchen wir ein in ihre parlamentarische Arbeit, was sie in den letzten Jahren so gemacht hat, was sie erreicht hat und was nicht. Es geht um die Bedeutung dieser Europawahl. Es geht um Rechtsruck. Spoiler Alert, hat ein bisschen was mit der Bedeutung zu tun dieser Wahl. Und es geht um ihren nun etwas ferneren Blick auf die deutsche Bundesregierung und was sie da so zu sagen hat. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe einiges mitgenommen und ich hoffe, ihr werdet das auch. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Katharina Barley. Was glaubst du, sind die Sachen, die Menschen gerade am meisten bewegen, wenn es um Europa geht?
Frieden, Demokratie. Und ich würde sagen, Sicherheit in einem umfassenden Sinne.
Das sind die Themen der Menschen. Was würdest du sagen, sind deine Themen?
Frieden, Sicherheit und Demokratie.
Also die gleichen, ja.
Also mein Thema war immer Demokratie. Also schon lange bevor dafür 100.000 auf die Straße gegangen sind. Und, ja.
Was ist Europa?
Europa ist, also für mich ist Europa zu Hause, Heimat, weil ich ja aus einer sehr internationalen europäischen Familie stamme und auch sehr gerne in andere Länder fahre, auch sehr nah an anderen Ländern lebe. Aber Europa ist für mich auch Frieden. Mein Vater ist ja Brite, ich habe eine enge Beziehung zu dem Teil Europas, auch wenn leider UK nicht mehr dabei ist, aber das Ende der Gewalt in Nordirland war ja nur möglich, weil beide sich auf den Weg machten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und auch sonst, ich meine die Entstehungsgeschichte Deutschland-Frankreich, die Erbfeindschaft beenden und so. Also für mich ist Europa auch ganz viel Frieden und Sicherheit auch. Weil ich kann sicher sein, dass alles, was ich kaufe, geprüft ist, dass es sicher ist. Ich kann sicher sein, dass ich nicht ins Bodenlose falle, wenn ich mal in Not gerate. Das sind alles wirklich Errungenschaften auch in Europa.
Und wenn du sagst, du bist Europäerin, was bedeutet das dann, also auch im Bezug zu Europa?
Naja, das war bei mir schon eine Antwort auf eine Frage, bevor ich in die Europäische Union als Politikerin gegangen bin, weil ich natürlich diese zwei Staatsangehörigkeiten habe. Ich bin ganz klar mehr deutsch geprägt als britisch, ganz klar. Aber trotzdem habe ich auch diesen Teil ja in mir. Und je älter ich werde, umso bewusster wird mir auch, was britisch an mir ist. Und dann habe ich eben mein erster Mann halber Spanier, halber Niederländer und mein zweiter Mann jetzt purer Niederländer sozusagen, wobei wie pur auch immer. Seine Vorfahren kommen wahrscheinlich auch irgendwo aus Deutschland, mütterlicherseits. Also insofern ist Europäerin sein für mich ein natürlicher Zustand. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es ist auch über den Tellerrand schauen. Es ist Abschied zu nehmen von dieser Idee, nur so, wie wir das in Deutschland kennen und wie wir das machen, ist es richtig. Mhm. Das finde ich ist auch eine sehr europäische Errungenschaft, dass man mehr auch schaut, was haben eigentlich die anderen noch für Ideen? Müsste man noch mehr machen? Wenn ich jetzt noch mal Ministerin würde, ich habe das in meinen Ministerien schon versucht, ich glaube mehr als andere, aber
als
ich würde es noch
Justizministerin und Familienministerin?
Ja, ich würde es noch mehr machen. Also ich habe mich damals als Familienministerin dem Thema getrennte Eltern gewidmet, weil ich finde, wir kriegen das nicht gut hin in Deutschland, dass so viele Menschen dann doch, wenn sie sich trennen, Schwierigkeiten damit haben, es so hinzukriegen, dass die Kinder nicht drunter leiden. Das ist nicht eine individuelle Schuld oder Verantwortung von diesen Menschen, sondern ich habe das Gefühl, die kriegen auch nicht genug Unterstützung auf dem Weg. Und das ist zum Beispiel was, wo ich heute sagen würde, hey, wie machen das eigentlich andere Länder? Einfach mal zu gucken. Ich bin sicher, ich meine, ich bin nicht mehr Familienministerin, aber ich bin sicher, wenn man da guckt, dann gibt es gute Ideen in anderen Ländern.
Und wie ist das jetzt? Also wenn du jetzt mit anderen Kolleginnen, Kolleginnen sprichst, gucken die sehr eher, bleiben die immer bei sich oder hat sich das verändert zu deiner damaligen Zeit? Also dass sie über den Tellerrand mehr gucken? Weil ich habe immer schon das Gefühl, dass Deutschland oder auch vielleicht, wenn man über typisch Deutsch redet, auch sowas Vergleichendes ist. Was machst denn du so? Was verdienst denn du so? Das erlebe ich in Deutschland schon als typisch Deutsch und habe ich in anderen Ländern nicht so doll, dieses Vergleichen, nach meinem Gefühl.
Interessant, interessant. Also die Wahrnehmung habe ich nicht so, gerade beim Gehalt. In Deutschland wird ja über Geld eigentlich gar nicht gesprochen. In Schweden kann jeder in jede Steuererklärung reinschauen. Da ist das alles völlig offen, wie viel jeder verdient. Was natürlich auch Vergleichen und sich wehren gegen Ungerechtigkeiten viel leichter macht. Und das Ding in Deutschland ist eben, weil wir so groß sind und so stark in Europa, gibt es doch viele, die sagen, hey, macht das mal alle so wie wir. Dann werdet ihr auch so stark. So groß nicht, aber so stark. Und das stimmt eben nicht. Also wir, wenn wir ehrlich sind, dann kriegen wir manche Sachen eben auch nicht so gut hin. Und also untereinander wird ja auch sehr, sehr viel geschimpft über Deutschland. Ja, aber nach außen hin, wenn es dann darum geht, andere Länder zu betrachten, dann erlebe ich das oft so, dass alle sagen, ja, aber guck mal, wir, ne, wir sind doch hier die Musterschüler.
Ja, es gibt so einen Blick, dann der stimmt, der so, genau, wenn man im Ausland ist dann und andere so hört, dann gibt es so eine kleine Abfälligkeit
genau, auch
ein bisschen, ne? Man,
genau, ja. So eine Überheblichkeit ein bisschen. Und das heißt, wenn man in Deutschland ist, dann meckert man über das eigene Land, aber wenn man draußen ist, dann sagt man, ja, guck mal, wir sind eigentlich die Tollsten irgendwie. Und ich halte beides für nicht zwangsläufig jetzt immer angebracht. Ich finde, wir haben ein wirklich tolles, starkes Land mit richtig, richtig tollen Menschen, die das hier alles hinkriegen. Ganz, ganz viele, die auch mehr tun, als sie müssten. Wir haben ja zum Beispiel die höchste Ehrenamtsquote in ganz Europa. Also Leute, die ihre Freizeit opfern und oft auch noch ihr eigenes Geld da reingeben, um was zu machen für die Gemeinschaft. Das finde ich absolut toll. Und auf der anderen Seite haben wir auch Sachen, die nicht funktionieren. Mich ärgert, ist kein Geheimnis, mich ärgert, dass wir das mit der Bahn so schlecht hinkriegen. Ich finde auch, wir könnten im Bereich Bildung Sachen besser hinkriegen. Und wenn man dann, bei der Bildung, ehrlicherweise, da sagen wir ja schon, die Finnen machen das besser. Mhm. Bei der Digitalisierung höre ich auch immer öfter, ja, Länder wie zum Beispiel Estland, kleines Land, kriege ich das besser hin.
Portugal auch.
Ja, und dann, genau, dann kommen nämlich solche Beispiele, wo du es gar nicht meinen würdest. Ja, also als wir endlich unseren Mindestlohn eingeführt haben, als Sozialdemokratie haben wir das geschafft, bin ich immer noch stolz drauf. Da haben wir uns mal umgeguckt, wo gibt es eigentlich überall schon Mindestlohn und wie hoch ist der eigentlich prozentual? Mhm. Und da war Rumänien zum Beispiel ganz gut, was man ja auch nicht denken würde. Der ist natürlich absolut gesehen niedrig, aber im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten gar nicht so schlecht. Also ja, das ist schön an Europa, auch dass man so viel dazu lernt einfach.
Und hast du viele Sachen in den letzten 5 Jahren dazugelernt?
Oh ja.
Seitdem du im Parlament bist?
Oh ja, ganz viel. Ganz viel. Also zum einen Sprachen. Ich liebe ja Sprachen und ich liebe dieses Sprachengewirr, würden es manche nennen. Also ich bemühe mich, mein Spanisch wieder aufzupolieren und im Niederländischen bin ich schon viel besser geworden. Ich versuche auch das Italienisch zu verstehen.
Was fiel dir am schwersten? Also da auch anzukommen und dann, es sind ja immer, wenn man was Neues macht, dann gibt es manche Sachen, die fallen einem leicht und es gibt Sachen, die fallen einem schwer. Was war es für dich?
Am schwersten fällt mir jetzt doch wieder was sehr Deutsches, nämlich zu akzeptieren, dass andere einen anderen Weg gehen, der manchmal verschlungener ist, manchmal länger dauert, auch nicht immer dann so 100% auf dem Pfad der Regeln bleibt. Die nehmen manchmal so einen Umweg.
Ich wollte gerade fragen, ist es nicht was Bürokratisches? Nein, es ist.
Nein, die EU jetzt intern ist nicht besonders bürokratisch, würde ich sagen. Nicht bürokratischer als der Bundestag oder sowas. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber was, ich bin nun auch noch Juristin. Ich bin ja nicht nur deutsch und britisch, ich bin auch noch Juristin. Und ich, also wenn eine Regel da ist und die erscheint mir einleuchtend, dann finde ich, dann befolge ich die und dann erwarte ich auch, dass andere die befolgen. Und es wird eben, das ist eben kulturell ein bisschen anders manchmal. Da wird das flexibler ausgelegt, man kennt das Ziel und man kommt da auch hin. Und ich finde sowas immer noch schwierig. Ja. Klar, wenn jetzt Regeln gebrochen werden und da Schaden draus entsteht, das ist natürlich was anderes. Aber ich meine so Abläufe oder so, ne? Wenn wir das jetzt so vereinbart haben, ich bin auch immer noch pünktlich an meinem Ausschuss, obwohl wir einen spanischen Vorsitzenden haben, den wir alle gut kennen und wo wir alle wissen, vor Viertel nach läuft hier nichts. Ne? Vor Viertel nach ist er wahrscheinlich auch nicht da. Das ist halt auch ein bisschen Kultur, ne? Wo man sagen kann, die Regel ist, um 9 Uhr fangen wir jetzt an. Man kann sich darüber aufregen. Man kann auch sagen, eigentlich wissen das alle. Und wenn man da so reintrudelt, dann beginnt der Arbeitstag auch entspannter. So, ne? Also, ja.
Mich interessiert ja immer, wenn ich mich mit Menschen hier treffe, wie sie so ticken, sage ich am Anfang immer. Und ich glaube, ganz viel davon, wie ein Mensch so tickt, hat damit zu tun, wie er oder sie aufgewachsen ist, was so in den ersten Jahren passiert ist. Was kannst du mir darüber erzählen? Was würdest du sagen, hat maßgeblich damit zu tun, wie du heute bist, was dir in deinen jungen Jahren passiert ist?
Also natürlich, wie meine Eltern so drauf waren und sind. Meine Eltern, also ich bin 68 geboren, meine Eltern waren schon auch Teil der 68er Bewegung, aber die waren nicht so Hippie und anti-autoritär. Also die haben Anfang 68 auch geheiratet, was ja für die Hippies eher was Spießiges und Abzulehnendes war. Aber ich hatte schon sehr viel Freiheit in meiner Kindheit.
Das hat sich wie gezeigt?
Naja, als ich so in die Pubertät kam, dann hat meine Mutter gefragt, wo gehst du hin? weg, wann kommst du wieder, spät. Und meine Eltern haben das wirklich mitgemacht, weil sie sich aber auch auf mich verlassen konnten. Es gibt ganz wenig, also es gibt kein Verbot in dem Sinne, an das ich mich erinnern kann. Es gibt zwei Dinge, wo meine Mutter vor allen Dingen gesagt hat, sie möchte das nicht. Nee, einmal war es eher meine Mutter, einmal eher mein Vater.
Was war das?
Meine Mutter wollte nie, dass ich niemals Anhalter fahre. Das war für sie eine ganz schreckliche Vorstellung. Und da hat sie gesagt, du kannst von überall her anrufen, wir kriegen das immer irgendwie hin, niemals in ein fremdes Auto steigen. Und mein Vater, er wollte mir, als ich 18 wurde, gerne sein Motorrad vermachen. Eine wunderschöne Moto Guzzi, kleine, herrliche Maschine. Und ich habe einen Führerschein gemacht. Und während ich noch Fahrstunden nahm, hatte er einen Unfall. Auf den Kölner Ringen, nicht spektakulär, aber hat sich beide Hände und einen Fuß gebrochen. Und realisierte dann, du kannst so vorsichtig sein, wie du willst beim Motorrad fahren. Es kann ja trotzdem was passieren. Und dann sagt er, also, er fände es irgendwie doch besser, wenn ich nicht mit dieser, wenn ich nicht Motorrad fahren würde. Und dadurch, dass es so selten passierte, habe ich mich an beides auch tatsächlich immer gehalten.
Du hast Freiheit als erstes genannt. Also, und wenn ich das jetzt, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen tiefer rein, aber zumindest von außen wirkt es jetzt nicht so, als wärst du wahnsinnig frei, Verzeihung, weil du bist Berufspolitikerin, du hast um 9 Uhr bist du zumindest da und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die du zu tun hast. Also das von allen Menschen, die ich in der Politik sind, die ich kenne, ist niemand selbstbestimmt unterwegs. Eigentlich sagen alle, nee, mein Terminkalender, den habe ich längst an die Partei abgegeben.
Ja, interessant. Also stimmt. Jetzt, wo du es, am Anfang hätte ich noch widersprochen und am Ende muss ich sagen, du hast recht. Ich sage auch, ich habe keinerlei, zumindest keinerlei Hoheit über meinen Kalender. Das macht mein Team. Aber natürlich habe ich bei allem Mitspracherecht und Veto. Es ist ja eine Entscheidung, ob du in die Politik gehst oder nicht. Und ich habe das relativ spät gemacht. Das war eine freie Entscheidung. Und ich würde es trotzdem nicht so sehen, dass ich fremdbestimmt bin, weil die Politik dir ja auch unglaublich viele Freiräume gibt. Also du kannst dich entscheiden, auf welchen Bereich der Politik konzentriere ich mich? Was ist mein Anliegen? Was ist mein Projekt? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich sehr, sehr früh für Demokratie entschieden. Das hat auch viel mit meiner beruflichen, privaten vielleicht auch Prägung zu tun. Und ich habe mich davon auch nie abbringen lassen. Auch wenn, selbst in meiner eigenen Partei, ich oft gehört habe, ach du schon wieder mit deinem Orban. Ne? Und Demokratie, das ist ja so abstrakt. Und das interessiert doch irgendwie eigentlich keinen und so. Wo man jetzt sieht, Hunderttausende gehen auf die Straße für das Thema Demokratie. Und ich habe das trotzdem weitergemacht. Das ist dann meine Entscheidung. Mhm. Und da kann auch kein Chef mir sagen, du musst jetzt was anderes machen. Und wie ich Politik mache, das entscheidet keiner außer mir. Ich finde, ich habe ein sehr hohes Maß an Freiheit. Aber da, wo ich natürlich zusage und da, wo ich, wenn ich sage, ich will möglichst viel in Schulklassen, ich will möglichst viel mit Leuten reden, dann macht mein Team solche Veranstaltungen. Und dann muss ich da auch hin und muss auch alles geben, natürlich. Aber das muss ich ja in anderen Berufen auch.
Also würdest du sagen, du fühlst dich im Alltag frei?
Ja, auf jeden Fall.
Und was ist dann für dich Freizeit?
Freizeit ist natürlich Familie. Jetzt sind meine Söhne beide schon aus dem Haus und mein Mann hat selber einen Beruf, wo er sehr viel rumkommt und sehr ungewöhnliche Arbeitszeiten hat. Aber das hilft dann eher, weil er Verständnis hat für mein Leben. Freizeit ist, mit Freunden was zu machen. Es ist wahrscheinlich kein Wunder, dass der allergrößte Teil meines Freundeskreises aus meiner Schule- und Studienzeit kommt. Einfach weil es danach schwierig ist, bei so einem turbulenten Leben neue, langanhaltende Freundschaften auch zu knüpfen und vor allen Dingen zu pflegen. Also die, meine Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit und Studienzeit, die kennen mich, ne? Wenn ich nach einem halben Jahr wieder anrufe, dann ist es, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesprochen. Da ist keiner, der sagt, Mensch, du hast dich aber lange nicht gemeldet oder so. Aber das ist mir ganz kostbar, diese Zeit mit den Menschen, die ich gerne mag.
Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Calm. Vielleicht geht es euch gerade ähnlich wie mir. Jetzt, wo das sommerliche Wetter so richtig durchstartet, bin ich viel, viel mehr unterwegs. Und ich genieße es natürlich, dass ich so viel mehr Menschen treffe, viele schöne Veranstaltungen besuchen kann oder Aktivitäten. Das macht richtig, richtig Spaß. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber manchmal erzeugt das viele schöne auch Freizeitstress bei mir. Und deswegen achte ich besonders an vollen Tagen darauf, dass ich mir am Morgen oder auch nochmal am Abend bewusst Zeit für mich nehme. Denn ich vergesse ganz oft gerade an solchen Tagen in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Calm. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hotematze, calm.com/hotematze, bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Calm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Calm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link calm.com/hotematze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Calm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du hast, ich meine, es war im Zeitmagazin gesagt, dass du sehr angstfrei bist und dass du so ein Urvertrauen hast.
Ja.
Woher kommt das?
Na, ich vermute, das wird auch was mit meinem Elternhaus zu tun haben. Also das,
weil die dir so viel Freiheit auch geschenkt haben?
Ja,
oder
weil
Vertrauen?
Sie, ja, weil sie mir so viel Vertrauen geschenkt haben und weil ich aus welchen Gründen auch immer das auch nicht, ich glaube, nicht enttäuscht habe. Also ich, wie gesagt, an die wenigen Regeln, die ich hatte, habe ich mich gehalten. Und ansonsten, wenn ich gesagt habe, ich komme spät zurück, dann bin ich auch nicht erst um 16:30 besoffen und bekifft nach Hause gekommen. Also ich habe, glaube ich, ein ganz normales Teenager- und junge Frauenleben geführt. Aber die haben mir immer zugetraut, das selber gut einzuschätzen.
Und daher kommt das, dein Urvertrauen?
Ja, und das andere ist, dass meine Erfahrung eben meistens gute war. Das ist auch jetzt in der Politik noch so. Also es ist immer gefährlich, sowas zu sagen, weil das auch immer irgendwann mal ein Ende hat. Aber ich habe das gerade gestern wieder meinem Cousin erzählt, den ich durch Zufall am Hamburger Bahnhof getroffen habe. Die wohnen in Regensburg und ich wohne in Trier und wir treffen uns am Hamburger Bahnhof. Und dann habe ich gesagt, weil der Schaffner direkt zu mir kam und sagte, Mensch, ich habe gerade über sie geredet, dass die Frau Barley immer mit mir fährt. Und dann sind sie schon wieder da und hat sich zu uns gesetzt und ein Selfie gemacht. Und dann sagten die, Mensch, puh, das ist aber auch schon anstrengend, wenn ich die Leute mal kenne und so. Und ich sage, na, anstrengend ist das, aber Menschen sind so freundlich. Also ich habe so bei diesen zufälligen Bekanntschaften im Supermarkt oder in der Bahn oder sonst wo, ich habe noch nie eine andere Erfahrung gemacht. Und das, genau, danke aufs Holz klopfen. Also das wird irgendwann auch mal enden, aber ich glaube, es ist eine Wechselwirkung, weil ich, glaube ich, diese Zuneigung zu Menschen, die ich ja generell sehr habe und dieses Urvertrauen, glaube ich, auch ausstrahle, das kommt dann auch zurück, so erkläre ich mir das. Und so ist das dann eben so eine Entwicklung. Ne? Wenn du das Vertrauen hast und es wird bestätigt, dann wird es größer. Und so bin ich bisher durchs Leben gegangen. Ja.
Und hast du nie versucht zu gucken, wo die Grenzen sind, auch was deine Eltern betrifft? Weil ich kenne auch Menschen, die sehr, sehr frei aufgewachsen sind und die haben dann alle irgendwann mal geguckt, sag mal, wo würden eigentlich meine Eltern Stopp sagen? Und das ja, da.
Also das Ding ist ja immer mit den Erinnerungen, dass die nie objektiv sind. Ich habe irgendwann mal, das ist schon sehr, sehr lange her, das ist bestimmt schon 25 Jahre her, habe ich mal zu irgendeiner Verwandten gesagt, Ich war in der Pubertät ein total problemloses Kind und meine Mutter stand zufällig in der Nähe und lachte laut. Also sie würde jetzt vielleicht eine andere Antwort darauf geben als ich. Also ich habe jedenfalls nie provoziert um des Provozierens willen. So würde ich es vielleicht sagen. Also ich habe bestimmt Grenzen getestet, ich war bestimmt auch anstrengend. Aber ich fand meine Eltern immer gut und ich finde die heute noch gut. Es hört sich vielleicht total langweilig an, aber so war das.
Nö, ist doch gut.
Ja, sorry.
Nö, also
ich. Ja, also ich bin nie irgendwie mit grünen Haaren oder so. Aber wie gesagt, meine Mutter hat das anders empfunden, das weiß ich.
Immerhin. Warum bist du in die Politik? Also du bist ja Richterin gewesen, hast du schon erzählt.
Und dann, also Zufall.
Zufall.
Zufall und natürlich auch nicht. Also ich bin Juristin geworden und war sehr zufrieden mit dieser Wahl und mit dem beruflichen Weg, den ich da eingeschlagen habe. Und dann war es so, dass bei uns, also ich bin in die SPD eingetreten mit ungefähr 24 und wollte das aber nur ehrenamtlich machen.
Ich habe gelesen, das hätte auch grün sein können, war dann aber SPD.
Naja, nee, das ist nicht ganz richtig. Also für mich, ich glaube, man weiß so grundsätzlich, wie man tickt. Man weiß, ob man eher konservativ oder eher progressiv ist, um es mal so zu formulieren. Also konservativ heißt eher so, das, was schon da ist, ist gut und bewahren und die Starken stärken und dann zieht man die Schwächeren schon irgendwann mit. So, und progressiv ist, ich will, dass es allen gut geht in diesem Land oder in dieser Gesellschaft oder auf dieser Welt. Und dafür tue ich auch aktiv was. Und für mich war immer klar, ich bin auf der progressiven Seite. Und da gab es eben damals für mich die Wahl zwischen Rot und Grün. Und Grün war mir zu eingeschränkt. Also sowohl thematisch als auch von den Leuten. Mhm. Also das war so ein Typus von Leuten. In der Regel höhere Bildung und eher finanziell mussten sich eher keine Sorgen machen. Und ich fand diese und finde immer noch diese Idee Volkspartei faszinierend und wichtig, gesellschaftlich wichtig. Viel, viel schwieriger umzusetzen. Aber wenn du den Bürgergeldempfänger und die Topmanagerin in der gleichen Partei hast, manchmal auch vor Ort. Ich habe in der Zeit im Trierer Norden gewohnt, das ist ein sozialer Brennpunkt. Und da gibt es dann aber auch so einzelne Straßen, die dann auch sehr hübsche Häuser haben. Und dann hatten wir entsprechend auch wirklich einkommensmäßig die volle Bandbreite. Und wenn du dann über Politik diskutierst, dann ist das nicht ein ständig gegenseitig sich auf die Schulter klopfen und alle sagen, ja super, genau, die richtige Idee, so machen wir das jetzt. Sondern das ist ein Hinterfragen. Weil das, was der eine findet, die andere vielleicht nicht gut findet. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an eine Diskussion. Wir hatten einen Juso-Kollegen von mir, der sehr aktiv war, auch gewerkschaftlich, der inzwischen auch hauptberuflich für eine Gewerkschaft arbeitet und der dann mehr Sanktionen gegenüber Arbeitgebern verlangte für einen bestimmten Fall. Und dann meldete sich eine Frau zu Wort, die ein kleines, würde ich mal sagen, klein bis mittelgroßes Büro für Umweltberatung hat und die gerade finanziell eine Durststrecke hat und gerade Leute entlassen musste. Und die sagte immer, ich erzähle dir jetzt mal, wie das bei mir aussieht. Ja, und wenn du mich jetzt verpflichten willst, die Leute weiter zu beschäftigen, obwohl das bei mir, na, so. Also die Diskussionen finden bei uns innerhalb der Partei statt. Und das finde ich ganz kostbar. Für mich persönlich, aber natürlich vor allen Dingen für die Gesellschaft. Weil du dann nicht einfach Parteien hast, wie es jetzt ein bisschen leider Überhand nimmt, wo dann Einzelne so Einzelthemen haben.
Das ist ein Beispiel positive, aus eigenen Reihen.
Nee, ich meine jetzt so generell, also wo du dann jetzt mit eine Klimaschutzpartei hast und eine Antimigrationspartei und eine, die am liebsten alle nur freier Markt, ja. Und ich finde, bei der FDP ist das am krassesten, da sieht man das im Moment am krassesten. Die wollen halt auch nur, keine Ahnung, 7%. Und deswegen interessiert die breite Gesellschaft überhaupt nicht. Deswegen kommen die mit so Themen, wenn du da einen Aufreger setzt und damit 7% hinter dir versammelst, dann hast du, dann reicht das. Und in so einer, also Respekt für alle, die in der FDP sind, ne, sorry, wenn das jetzt irgendwie komisch rüberkommt, aber in so einer Partei würde ich nie sein wollen. Ich will immer in einer Partei sein, die die ganze Gesellschaft im Blick hat. Und deswegen wollte ich immer in eine Volkspartei.
Lieber Stadionrock als Clubtour.
Also von mir aus machst du auch eine Clubtour, aber du machst nicht Politik nur für die Leute, die die Clubtour machen wollen.
Ja.
Sondern auch für den Stalinrock.
Für den Stalinrock. aber wir sind ein bisschen abgebogen, warum du als, ne, du hast, warst Juristin, bist dann aber in die Politik.
Ach so, sorry.
Nee, ich habe dich ja dich ja rübergeschubst zu dem anderen Weg. Warum hast du dich dann für diesen anderen Weg entschieden, also für den Weg der Berufspolitikerin?
Also wie viele andere Frauen auch, habe ich immer gedacht, Politik ist super, ich mache da im Hintergrund alles und engagiere mich auch sehr, aber ich brauche jetzt nicht die große Bühne, den großen Auftritt, den Titel, ja, sowas. Also das, ne, und ich hatte ja auch, ich hatte einen tollen Beruf und ich hatte eine tolle Familie und tolle Freunde. So. Und dann war ich in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn, war viel zu Hause, hatte Kapazitäten sozusagen. Und dann ging der Landrat in Rente und die SPD suchte ausdrücklich eine Frau. Und eine möglichst junge Frau. Damals war ich ja noch deutlich jünger als heute. Und weil wir keine Chance hatten, diese Wahl zu gewinnen, weil der Sieger eigentlich schon feststand. Und der war von der CDU und war der Sohn des Bundestagsabgeordneten und des Bauern- und Winzerpräsidenten und so weiter. Also war schon klar, der wird das.
Mhm.
So. Und in der Phase, in der Situation, haben die dann geguckt und kamen auf mich. Ich war gerade erst von der Stadt in den Landkreis gezogen. Und dann habe ich gesagt, das ist so ein Wesenszug von mir, weil du eben angstfrei erwähntest. Ich horch dann in mich rein, traue ich mir das zu. Und wenn ich dann Ja sage, dann sage ich auch Ja. Auch wenn es schief gehen kann. Und ja, und dann war das gehört zu den schönsten Phasen in meinem Leben. Kurze Phase, im Dezember haben wir die Kandidatur bekannt gegeben, Anfang Juni war die Wahl. Und ich habe mich da reingehängt, wie ich mich immer reinhänge, mit voll Power und voll Stoff. Ja, und am Ende hatte ich fast 45%. Und wenn mir Leute heute begegnen dort in der Region, dann sagen die auch manchmal immer noch, hätten wir noch 6 Wochen gehabt, dann hätten wir es auch gewonnen.
Mhm.
Und dann sage ich immer, dann wäre ich wahrscheinlich heute Landrätin von Trier-Saarburg und wäre nicht Justizministerin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments geworden. Also das musste ich auch lernen, gerade in der Politik, wenn sich da eine Tür schließt, dann ist das kein Weltuntergang, sondern dann ist das eben oft auch eine Startrampe für was Neues.
Ich frage das nicht, weil du eine Frau bist, sondern das würde ich auch einen Mann fragen. Du bist ja in die Politik mit einem sehr jungen Kind in damals. Und das bedeutet ja auch, ne, bei Juristin sein und da in der Stadt bleiben, Region sein, das ist ja, es ist ein bisschen, sage ich mal, dass das gemeinsame Abendbrot sicherer. Dann in die Politik zu gehen, wie kann ich mir euer Gespräch zu Hause dazu vorstellen? Vielleicht auch mit dir selbst?
Ja, also dazu muss ich zum einen sagen, ich bin nicht direkt dann 2005 in die Politik gegangen, auch aus privaten Gründen nicht,
okay,
sondern erst 2013. Also das hat, okay, schon noch 8 Jahre gedauert, mein jüngerer Sohn war dann 10. Und das andere, was man sagen muss, ist, oder was ich sagen muss, ist, dass ich fast mein ganzes Berufsleben gependelt bin. Also für uns war immer klar, wir versuchen, dass die Kinder, also dass die in Trier bleiben. Mhm. Und wenn wir uns beruflich irgendwie verwirklichen wollen, dann müssen wir halt gucken, dass wir es anders hinkriegen. Und
also dass die Basis bleibt dort,
genau,
und wer auch immer weggehen will, der muss zurückkommen.
Ja, genau. Dann müssen wir es irgendwie organisieren. Und so habe ich in Hamburg angefangen und danach in Mainz und danach in Karlsruhe. Und dann kam ich erst wieder zurück. Das war aber noch vor der Geburt meines zweiten Sohnes zum großen Teil. Und nein, alles. Und das heißt also, dieses jeden Abend der gleiche Ablauf, das war nie unser Familienleben. Das kannte ich auch so nicht aus meinem Elternhaus. Da kommen wir wieder dahin zurück. Mein Vater war Journalist bei der Deutschen Welle und hatte dann Schichten. Hat meistens die Frühschicht genommen, damit er zurück sein konnte, wenn meine Mutter arbeitete. Aber eben auch nicht immer. Also das war nicht unsere Familienkonstellation so. Und ja, ob das jetzt meinen Kindern geholfen hat, flexibel zu werden oder geschadet hat, das werden sie mir wahrscheinlich irgendwann mal rückmelden. Aber so war das. Also das war für uns, glaube ich, nicht so ein großer Schritt wie für andere Familien.
Weil du es eben schon kennst.
Ja.
Und wie ist das aber mit dem, man hat ja selber auch so ein völlig ambivalentes Gefühl dazu. Also ich kenne das auch, wenn ich so unterwegs bin, dann freue ich mich total. Erstmal so super, weg, Freiheit, toll. Auch mal schön, gerade wenn man ein junges Kind hat, Nacht durchschlafen. Und dann gleichzeitig gibt es aber auch dieses Ziehen. Und ich würde sagen, bei mir war es eher meine Stimme im Kopf, die wie die Hip-Hopper sagen würden, mich gefickt hat, als jetzt irgendwie meine Frau oder mein Umfeld, sondern es war eigentlich ich selber.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe schon gerade als die Kinder jeweils klein waren, versucht, das natürlich so gering wie möglich zu halten. Also ich habe häufig dann halbe Stellen gemacht und bin dann dienstags hingefahren, dienstags morgens erst losgefahren, auch von zu Hause und dann donnerstags nachmittags oder abends zurückgekommen mit einer halben Stelle, dann halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und der Vorteil von so einer Regelung ist natürlich, du kannst dann echt, wenn du da bist, arbeiten und dich stört dann auch keiner und es wartet auch niemand auf dich.
Ja, das hat einen Vorteil. Ja.
Das hat einen Vorteil und du schläfst auch durch. Und wenn du dann aber zu Hause bist, dann bist du auch wirklich zu Hause. Also das, ich habe es auch versucht mit einem Teil Homeoffice, damals sagte man noch Telearbeit. Das fand ich sehr anstrengend, weil ich dann eben nicht mehr diese klare Trennung hatte. Also ich habe dann, also mir hat das gut gefallen, dieses 4 Tage die Woche Vollzeit Mom zu sein und dann 3 Tage die Woche Vollzeit zu arbeiten. Und ich gebe dir völlig recht, meine Erfahrung nicht nur aus meinem Leben, sondern auch aus dem Leben meiner Freundinnen und wen auch immer, mit wem auch immer ich dazu mich unterhalte, dann heißt es eigentlich immer, das größere Problem haben die Mütter respektive Väter als die Kinder. Solange die Kinder in einem Umfeld sind, das sie kennen und wo Menschen sind, die sie lieben und auf die sie sich verlassen können, solange können die das gut verkraften, wenn ein Teil der Zeit nicht da ist. Also das
ist zumindest beruhigend.
Ja.
Ich habe dich, weiß ich nicht mehr genau, kennengelernt oder so, das erste Mal von dir, ich meine, da, als du Generalsekretärin geworden bist und dann bist du Justizministerin, Familienministerin, aber andersrum, glaube ich. Ne?
Familie und dann kam Arbeit und Soziales noch zusätzlich obendrauf, als Andrea Nahles Fraktionsvorsitzende wurde und dann Justiz, ja.
Und du warst für mich damals eine sehr präsente Politikerin. Man hat dich einfach häufiger gesehen. Dann war ich vor 3, 4 Wochen, war ich auf einem SPD-Dinner eingeladen, da waren Kulturschaffende. Und da habe ich dich gesehen, du hast da geredet und da dachte ich, ach ja, stimmt ja, Frau Barley. und mir ist aufgefallen, dass ich von dir ewig nichts mehr gehört habe. Also du bist im Europäischen Parlament seit 2019, aber du bist für mich so auf der, du bist so aus dem Blick gerutscht. Warum ist das so? Also es hat ja nicht nur was mit mir zu tun, glaube ich. Also auch mein Team sagt, ach so, ja. Ach ja, Barley, ja.
Es hat mit dir gar nichts zu tun. Es hat auch mit mir nur bedingt was zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Medien sich für Europa einfach überhaupt nicht interessieren und es auch nicht verstehen. Ich erlebe das ja jetzt im Zuge der Europawahl wieder häufiger. Dann schreiben gerade die Medien, die mir oder der SPD nicht so wohlgesonnen sind, schreiben dann sowas wie, agierte sehr unauffällig oder sowas. Und wenn die mir das dann ins Gesicht sagen, dann frage ich immer, ja, wen aus dem Europaparlament aus Deutschland haben sie denn mehr wahrgenommen als mich? Und dann fällt dir natürlich niemand ein. weil das nicht was mit mir persönlich zu tun hat. Also ich glaube, von den deutschen Europaabgeordneten bin ich wahrscheinlich diejenige, die am meisten wahrgenommen wird. Vor allen Dingen im Kampf für Demokratie und wenn es um was da in Ungarn passiert und was da in Polen passiert. Also da wird auch schon relativ viel darüber berichtet. Aber generell schreiben die darüber nichts. Und weil, wie gesagt, weil viele auch das System gar nicht so richtig durchschauen. Und am bezeichnendsten war das für mich jetzt, als Sarah Wiener interviewt wurde vom Spiegel. Mhm. Weiß nicht, wer das gelesen hat. Sarah Wiener ist für die Grünen in Österreich angetreten und wir haben uns sehr angefreundet. Und ich las dieses Interview mit ihr und sie sagte einen ganz, ganz bezeichnenden Satz. Und den, finde ich, sollten sich die ganzen Europa-Redaktionen oder am besten alle mal einrahmen und über den Schreibtisch hängen. Sie sagte dazu, wozu ich am meisten zu sagen hatte, wurde ich am wenigsten gefragt. Und sie meinte damit, sie wurde immer gefragt nach irgendwelchen Intrigen, nach Skandalen, nach was schief läuft. Und sie hat ja ganz wichtige Gesetzgebungsvorhaben betreut, zum Beispiel die Pestizidverordnung oder im Bereich Lebensmittelsicherheit oder so. Ne? Ganz, ganz wichtige Sachen. Und sie sagt, dazu ist sie nie gefragt worden. Und was ich am schlimmsten fand, war dann die Überschrift von diesem Spiegelartikel. Ich meine, der Spiegel ist ja wirklich ein seriöses Magazin. Ne? Und dann lautet die Überschrift sowas wie, manchmal wäre ich oft wäre ich schier verzweifelt. Was natürlich auch wieder suggerieren soll, Verzweifeln an der Europäischen Union. Ne? Das ist ja das, was du denkst, wenn Sarah Wiener über die von ganz fachfremd da reingekommen ist, über ihre Zeit im Europäischen Parlament berichtet. Manchmal, oft wäre ich schier verzweifelt. Aber was sie meinte war, dass sie schier daran verzweifelt ist, dass sie nach ihrer politischen Arbeit, dass da kein Hahn nachkrähte. Und das, finde ich, zeigt ganz eindrücklich, wie das funktioniert. Die interessieren sich sobald dann ein Bestechungsskandal, natürlich, ganz klar. Oder das Europäische Parlament verklagt von der Leyen, da fragt man dann auch vielleicht nochmal nach. Oder also, aber wenn wir wichtige, wirklich wichtige Sachen machen, dann geht es vielleicht noch um die Kommission. Oft geht es um den Rat, also die Sitzungen der Staats- und Regierungschefs, die werden immer sehr ausführlich in den Medien gecovert. Das Parlament fällt da total hinten runter, obwohl wir ja gleichberechtigter Co-Gesetzgeber sind. Weil die das Ganze auch nicht so richtig verstehen. Das ist meine These. Ich finde das schade. Ich finde es mir gegenüber auch ungerecht. Es wird jetzt häufiger passieren. Ich werde das häufiger lesen. Ja, und jetzt war sie 5 Jahre und was hat sie denn da gemacht? Man hat ja nichts gehört. Und ich kann das den Menschen ja auch gar nicht übel nehmen. Weil wo sollen die das lesen, wenn darüber auch wenig geschrieben wird?
Gegenargument. Ich finde ja auch nicht in großen Medien statt. Und trotzdem hören hier Leute zu. Also könntest ja selber oder auch die SPD eine bessere Arbeit leisten, um das zu verbreiten.
Also meine Followerschaft auf den sozialen Netzwerken ist ziemlich hoch.
Ja.
Und ich mache unheimlich viel, auch interaktiv und ich beantworte auch die Fragen, die mir gestellt werden. Ich habe auch, also bei Instagram zum Beispiel Zuwächse in den deutschsprachigen Instagram-Accounts bin ich, glaube ich, jetzt seit Jahresbeginn irgendwie durchgängig unter den Top 3. Mhm. Direkt hinter Alice Weidel. Also ich mache da schon sehr viel. Das Ding ist halt, auf den sozialen Netzwerken erreichst du die Leute, die sich dafür interessieren. Und die Leute, die sich dafür interessieren, die wissen schon, was ich mache, die sich für Europa interessieren, die sich für die SPD interessieren. Aber es geht ja um diesen Eindruck in der breiten Öffentlichkeit.
Wobei sich das gerade auch, also hat sich auch schon verändert. Also du kriegst ja nicht nur durch TikTok zum Beispiel ja nicht nur noch Sachen ausgeliefert von Leuten, denen du folgst, sondern der Algorithmus geht ja nach Creatives.
Genau, also geht danach, wie beliebt ein bestimmter
Beitrag
Ausschnitt ist.
Genau, also deswegen ist das gar nicht, kann ja irgendwie Jennifer irgendwie was posten, ja, und mit einem Follower und hat irgendwie Millionen Leute damit erreicht. Also das funktioniert ja auch total.
Also gerade seit Jahresbeginn, wo ich dann, ich bin auf TikTok, glaube ich, jetzt seit, ich glaube 2022 oder so. Gerade jetzt, so seit Anfang des Jahres, sind die Zahlen gut. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich meine, TikTok ist ein Medium, was über auch Masse läuft. Ne? Du musst halt auch viel Content reinstellen. Mir macht das auch Spaß. Ich mache gerne Social Media. Aber zu denken darüber, also dann hast du vielleicht auch mal ein Video, was viral geht. Aber so wie, ich meine, die AfD, die investieren halt nur, die machen ja quasi keine inhaltliche Arbeit. Alle Assistenten, die die haben, machen praktisch Social Media, wenn sie nicht irgendwie für jemanden spionieren oder so. Aber was die ein Geld auch, und woher sie es haben, will ich jetzt auch nicht wissen, was die da reinstecken, das habe ich nicht. Also ich persönlich, und ich bin mit mir selber ziemlich streng, bin zufrieden mit der Bilanz von diesen 5 Jahren. Also gerade dieses Thema Demokratie, was wir da erreicht haben gegenüber diesen Autokraten. Was ich auch persönlich erreicht habe, ich meine, das ist ganz anders als die Arbeit in Berlin. Ich bin seit 4 Jahren jetzt unterwegs und versuche der deutschen Wirtschaft zu erklären, dass es keine gute Idee ist, mit einem Diktator Geschäfte zu machen. Und ich rede jetzt nicht von Putin ausnahmsweise, sondern von einem ausgewiesenen Autokraten, nämlich von Orbán eben. Weil ich das wusste und gesehen habe, dass du dem nicht vertrauen kannst. Und jetzt langsam reagiert die deutsche Wirtschaft darauf und warnt ihre eigenen Leute. Und da sehen wir, dass die auch anfangen, sich zu wehren. Ne? Die haben ganz lange Leute wie mich informiert darüber, was da passiert, aber sich gar nicht getraut, richtig was zu sagen. Und naja, also ich hoffe jetzt im Wahlkampf jedenfalls, dass du mich öfter siehst.
Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Online-Shop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schneller ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlungen über Squarespace abwickeln, von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum Messen und Auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand, was wichtig ist und ziemlich cool, finde ich. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, was ich sehr hoffe, und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf de.squarespace.com/Hotelmatze gehen und den Rabattcode Hotelmatze eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du hast schon gesagt, System durchschauen ist schwer. Und da muss ich zugeben, ging mir exakt genauso. Ich dachte so, okay, Realschule, das kann auch schon mal passieren. Mein Team ging es genauso und dann habe ich bei mir auf Instagram gefragt, das scheint einfach nicht so zu sein, als würden das, also man begreift es einfach nicht so richtig. Also vielleicht erstmal, was ist dein Job? Was machst du?
Darf ich nur ganz kurz noch einen Satz dazu sagen? Begreifst du völlig das deutsche Prinzip? Weil, nee, weißt nicht. Du so richtig, was der Bundesrat Nein, eigentlich
auch nicht.
Macht?
Nee, auch nicht.
Begreifst du deine Kommunalos, wer da was macht? Siehst du, also ja. Das ist immer dieses, es wird immer bei Europa so hochgehangen. Ich glaube, es ist einfach schwierig, generell die Einzelheiten von politischen Entscheidungsprozessen zu verstehen. Das ist nichts, was Europa exklusiv hat. Also, ich bin auf der einen Seite natürlich normales Mitglied des Europaparlaments und in der Eigenschaft bin ich in Ausschüssen. Ich bin Vollmitglied in einem Ausschuss mit dem schönen Namen Liebe.
Liebe.
Liebe, ohne Ehe in der Mitte. Das ist.
Okay, ich wollte gerade sagen.
Das ist die, auf Französisch die Abkürzung für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Also das ist sehr, sehr weitgehend. Das geht von normalen juristischen Themen natürlich über Migration. Da ist auch viel Datenkram drin. Also ein sehr, sehr großer, sehr, sehr wichtiger Ausschuss. Und ich bin stellvertretendes Mitglied im Außenpolitischen Ausschuss. Ich bin auch noch in ganz vielen anderen Gremien, zum Beispiel in einem Spezialgremium für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Ich war im Untersuchungsausschuss für den Pegasus-Skandal. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist eine Spionagesoftware, die vor allen Dingen von manchen Regierungen angewandt wurde gegenüber missliebigen Journalisten, NGOs, Juristen, Richtern, vor allen Dingen von eben Ungarn, Polen und so weiter. Und wo die nicht nur Handy, Mikro und Kamera anmachen können, sondern es ist quasi, als hätten die dein Handy in der Hand. Also die können deine Bankgeschäfte gucken und deine Fotos und auch selber Mail schreiben für dich. Also es ist echt spooky. Und da haben wir sehr, sehr intensiv zugearbeitet, weil das echt ein Skandal ist. Wäre eine eigene Folge wert.
Also ihr sitzt dann in diesen Ausschüssen. Und was macht ihr genau in diesen Ausschüssen? Also kannst du, also hier hören, würde ich sagen, hören viele Menschen zu, die junge Familien haben, die natürlich in Deutschland leben. Genau, gibt es da vielleicht etwas, was man sagen kann, ah, guck mal, das daran, die jeden Tag natürlich was essen und trinken und auch mal in Urlaub fahren und so weiter. Also gibt es da vielleicht etwas, wo du sagen kannst, guck mal, dadurch, dass wir das und das gemacht haben, hast du das und das.
Na gut, bei dem Ausschuss, in dem ich bin, geht es natürlich viel um Recht und Sicherheit. Also da haben wir zum Beispiel bei dem Thema Datenschutz ganz viel gemacht. Eigentlich alles, was Daten betrifft, machen wir in der Europäischen Union. Und ja, das wird jetzt auch, das geht natürlich dann sehr ins Detail, aber es geht zum Beispiel darum, was passiert, wenn im Ausland gegen dich ermittelt wird, können die dann auf dein Handy zugreifen. Dazu eine Regelung zu schaffen. Wir haben uns natürlich auch geäußert, aber wenn nicht federführend, zur KI-Verordnung, also künstliche Intelligenz.
Dann sitzt ihr in diesen Ausschüssen, besprecht das zusammen.
Genau.
Und versucht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen.
Genau so ist es. Oder der Migrationspakt war federführend bei uns im Ausschuss. Und am Ende wird dann abgestimmt über, also wir sind dann Co-Gesetzgeber. Am Ende müssen wir und der Rat, also die Regierungschefinnen und Chefs, zu demselben Dokument Ja sagen. Und so lange verhandeln wir hin und her.
Das heißt, das Parlament, also du bist im Ausschuss, machst mit deinem Ausschuss zusammen, wie viele Leute sitzen da drin?
Der Liebe-Ausschuss ist relativ groß, aber schlagen mich jetzt 70 vielleicht.
Und da wird ein Gesetzesentwurf gemacht mit diesen 70?
Nee, eben nicht. Mhm. Das ist das Blöde in der Europäischen Union. Die Gesetzentwürfe kann bei uns nur die Kommission machen.
Okay,
also
was
quasi
macht,
unsere
was,
Regierung ist.
Was macht
wir
der Ausschuss?
Wir kriegen dann diesen Gesetzentwurf von der Kommission und wir sagen, was wir anders haben wollen. Und
okay,
das beschließen wir dann.
Die Kommission, da ist ja Ursula von der Leyen.
Genau.
Die sagt, guck mal hier.
Das ist jetzt unser Entwurf für einen Migrationspakt zum Beispiel.
Dann guckst du dir den an mit dem Ausschuss.
Genau, und sagen, wir wollen das anders haben und das und das und das.
Dann geht es zurück.
Und zeitgleich macht dasselbe, also mehr oder weniger zeitgleich macht dasselbe der Rat mit den Staats- und Regierungschefs. Und die sagen auch, wir wollen das und das und das anders haben.
Das geht dann zurück?
Nee, das geht nicht zurück, sondern wir setzen uns dann zusammen. Die Kommission darf, ja, wobei die Kommission darf nicht mehr mitentscheiden. Die Kommission macht nur den Entwurf. Und entscheiden tun dann Parlament und Rat. Und dann dauert das manchmal sehr, sehr lange. Erstmal dauert es ziemlich lange, bis man eine Position im Ausschuss gefunden hat. Wir sind ja 7 Fraktionen. Die müssen am Ende mit der Mehrheit dazu stimmen. Und dann müssen wir uns mit dem Rat zusammensetzen und gucken, dass wir aus diesen beiden veränderten Entwürfen dann ein Gesetz machen, dem wir alle zustimmen können. Sowohl das Parlament mit Mehrheit als auch der Rat mit Mehrheit.
Dann habt ihr dieses Gesetz bestimmt. Was denkst du, also gibt es so eine ungefähre Zeitspanne von Ursula schickt was rüber bis hin zu Machen wir so?
Nee.
Oder machen wir, also das nicht machen wir so, wie du sagst, sondern, sondern
fertig.
Fertig.
Mhm. Nee, gibt's überhaupt nicht. Es ist total unterschiedlich. Dieser Migrationspakt zum Beispiel, das hat ewig gedauert. Das hat 8 Jahre gedauert. Das lag aber nicht an uns, sondern an den Mitgliedstaaten, weil manche sagten, wir machen überhaupt nicht mit. Und da Seehofer hatte ja versprochen, ich schaffe das. Hat er nicht. Nancy Faeser hat es dann geschafft, was auf den Weg zu bringen vom Rat aus. Also das hat sehr, sehr lange gedauert. Und wenn alles optimal läuft, kriegt man das in, ich sag mal, 1,5 Jahren hin.
Und die Entscheidung, also Migrationspakt nennen wir den, welchen Einfluss hat das dann auf mein Leben hier in Berlin-Prenzlauer Berg?
Naja, Migrationspakt ist natürlich insofern etwas schwierig, weil das Menschen betrifft, die nach Europa kommen wollen. Mhm. Du bist ja schon da.
Ja.
Und hast ja, glaube ich, auch eine deutsche Staatsangehörigkeit. Aber das sind dann die verbindlichen Regeln, die dann für das gesamte Asylverfahren gelten. Also leider wird dieser Migrationspakt auch noch ein bisschen Zeit bis zur Umsetzung brauchen. Es wird erst 2026. Werden diese Regeln tatsächlich gelten? Aber wenn sie dann gelten, dann ist das halt was, woran sich alle Staaten halten müssen. Und das ist ja im Moment unser Problem bei der Migrationspolitik, dass wir zwar Regeln haben, an die hält sich aber keiner. Also in Italien, die müssten halt die Asylverfahren durchführen von den Leuten, die da ankommen. Das sind aber so viele und die fühlen sich so alleine gelassen damit.
Also die Italiener?
Dass die Italiener, dass sie sagen, hey, guck mal, da ist der Bahnhof und hier ist ein Ticket. Da geht's nach
Berlin.
Deutschland, ja, früher war es noch Schweden und war es noch Österreich, inzwischen ist es hauptsächlich Deutschland. Das geht natürlich nicht.
Und ist das, habt ihr den Pakt jetzt beschlossen, damit das nicht mehr passiert? Oder ist da schon was beschlossen worden von der Vergangenheit und die Mitgliedstaaten halten sich nicht dran?
Wir hatten schon eine Regelung und diese Regelung sagt eben, da wo ein Mensch den Fuß auf die europäische Erde setzt, muss er sie auch Asyl beantragen, wenn er es will. Also dort. Und deswegen, die stammten noch aus einer Zeit, wo noch nicht so viele kamen. Und weil es aber so viele geworden sind, fühlen sich eben die Länder, vor allen Dingen im Süden und im Osten, total überfordert damit. Und die anderen haben halt nicht genug geholfen.
Und das bedeutet doch dann aber, da ist was beschlossen worden vor einer ganzen Weile. Und da steht irgendwo da, ne, Gesetzesentwurf, zugestimmt, fertig, so machen wir das, durchgegeben an alle Länder, steht da und trotzdem, es ist da, aber trotzdem wird sich nicht dran gehalten.
Genau, und deswegen, weil es aber auch nicht mehr angemessen war. Also das war noch zu Zeiten, wo die Zahlen eben noch nicht so hoch waren.
Aber wer entscheidet das, was angemessen ist oder nicht? Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich darf bei Rot nicht über die Ampel gehen, ist da, fertig, hat man beschlossen. Und wer entscheidet dann, ob es angemessen ist oder nicht? Also wenn ich dann sagen kann, ja, ich mach mal so, wie ich denke.
Naja, man muss sich halt die Realitäten gut angucken. Also wenn dann sehr, sehr viel mehr Menschen kommen, Italien, Malta, Spanien, Griechenland, die haben deswegen ja jetzt nicht die doppelte, dreifache Anzahl von Verwaltungsmitarbeitern zum Beispiel, von Wohnraum.
Nee, ich verstehe die Gründe.
Ne? Also so.
Aber es gibt ja trotzdem, wieso ich sie verstanden habe, ist ja.
Achso, du meinst, wer sagt, jetzt brauchen wir neue Regeln? Naja.
Und was ist passiert, wenn man gegen die Regeln verstoßt?
Das war eben genau das Problem. Du kannst nicht sehr viel daran tun. Also in Italien konntest du schon sagen, dann müssen die Leute halt wieder zurück nach Italien. Also weil,
aber
dann schiebst
Wert
du die wieder zurück.
Dann?
Was?
Na, wenn du sagst, also wenn man sagt, also wir haben ja was beschlossen. Mhm. So machen wir es und dann sagt man aber, naja, jetzt passt es doch nicht, jetzt machen wir es doch anders und wir entscheiden das mal so, wie wir wollen, dann ist es ja, also zumindest, ja, dann macht halt jeder, wie er doch am Ende will.
Ja, und deswegen haben wir halt seit 8 Jahren versucht, ein neues System zu schaffen, weil alle eigentlich gemerkt haben, so geht das nicht. Aber die Meinungen in der Europäischen Union gingen ja ganz stark auseinander. Du hast ja Regierungen wie damals noch in Polen und in Ungarn gehabt, die gesagt haben, also uns ist völlig egal, wir nehmen überhaupt keine Geflüchteten auf. Und wir auch aus Italien nehmen wir einfach keine. Punkt. Und wir würden auch keiner Regelung zustimmen, wo wir das müssten. So, und dann haben wir andere Länder gehabt, Deutschland gehört dazu, Portugal, Luxemburg, die gesagt haben, natürlich, wir haben eine Pflicht dazu, aber das muss auch gleichmäßig passieren. Es kann nicht sein, dass jetzt immer nur erstens die Länder im Süden und Osten belastet sind und dann nur ganz wenige, denen die Leute auch abnehmen. So geht das, so funktioniert das nicht. Also 8 Jahre lang haben sich die Mitgliedstaaten nicht einigen können, wie denn etwas Neues aussehen kann. Und solange wie man nichts Neues hat, blieb es natürlich bei dem Alten, was nicht funktioniert hat. Und das ist jetzt anders. Wir haben jetzt eine neue Regelung, die ab 2026 angewendet wird. Und die Idee ist eben zu sagen, du teilst die die Bewerberinnen und Bewerber auf in diejenigen, die wahrscheinlich bleiben können. Die kriegen dann ein ganz normales Verfahren, wie es bisher auch ist. Oder in die und in die, die wahrscheinlich nicht bleiben können, weil sie aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote ganz, ganz niedrig ist. Und die bekommen ein schnelleres Verfahren, trotzdem ein richtiges Asylverfahren, aber ein schnelleres und dürfen auch so lange nicht in den Rest der Europäischen Union einwandern. Also die bleiben quasi an der Eingangstür. Und die Hoffnung ist, dass dann eben weniger Menschen tatsächlich in die Europäische Union kommen und deswegen auch die Staaten sagen, okay, das sind jetzt nicht mehr so viele und es sind auch die, die bleiben dürfen wahrscheinlich. Wir nehmen die jetzt auch, es steht auch drin, dass sie das müssen. Wir nehmen die jetzt und integrieren die dann auch, weil wir wissen ja, die bleiben auch und es lohnt sich für uns auch, die zu integrieren.
Also danke, dass du es an dem Beispiel nochmal erklärt hast, aber ich hänge so ein bisschen an dieser, man macht Regeln und trotzdem, wenn es dann nicht mehr passt, dann wird nicht abgewartet, bis es eine neue Regel gibt, sondern dann macht der Staat oder machen verschiedene Staaten, wie sie wollen. So hört sich's grad.
Was ist denn die Alternative? Ich meine, hier
bei den... Meine Frage wäre dann, warum, also welchen Wert hat es dann, wenn ich jetzt sagen kann, naja, wir haben uns alle darauf geeinigt, ab 22 Uhr ist hier Ruhe im Haus. Und dann sage ich aber, ja gut, ich bin halt DJ und ich muss üben in der Nacht und deswegen lege ich dann nachts auf. Und dann sage ich, ja, also solange wir nicht eine neue Hausverordnung haben, mache ich das jetzt so, wie es ist. Dann ist die Frage, warum haben wir denn überhaupt eine Ordnung? Also welchen Wert hat das dann, dass wir uns alle zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie wir das machen? Wenn dann...
Ja, es gibt jetzt natürlich Regeln, wo du sagen kannst, die kann ich ganz leicht auch vollziehen. Also bei dir, da schicke ich dann halt die Polizei vorbei und wenn du es dann immer noch machst, kriegst du halt eine Geldstrafe und so. Und so einfach ist es natürlich beim Thema Asyl nicht, weil da geht es ja um ganz konkrete Menschen.
Ja.
Ja, da kommen Menschen an in Italien, die winken die durch, weil gar nicht, weil das schlechte Menschen sind. Ja, die haben ja über sehr lange Zeit auch sich sehr bemüht, die Leute zu versorgen, gerade die Zivilbevölkerung, sage ich mal, und die Vereinigungen und so weiter. Aber es sind einfach zu viele, als dass sie das bewältigen können. Und dann machen die das so. Was machst du dann? Also du kannst natürlich die Leute zurückschicken nach Italien. Das wurde auch von vielen Ländern gemacht. Zu sagen, ihr habt die Pflicht, also macht es gefälligst auch. Aber also du kannst auch Geldstrafen verhängen. Das ist auch passiert, allerdings bei anderen Regelverstößen, zum Beispiel wenn die illegale Pushbacks, nennen wir das, also wenn die Flüchtlinge quasi abgedrängt haben, wieder zurückgeschoben haben über die europäische Grenze zurück, ohne dass sie in Asylantrag stellen konnten. Das hat es auch gegeben. Also hast schon Sanktionen, aber du kannst ja die Regel erst ersetzen, wenn du eine neue findest. Ja, also.
Ne, das verstehe ich. Mir geht es einfach nur um dieses Dazwischen und eben mein Fragezeichen. Naja, also wenn in diesem Graubereich dann doch gemacht werden kann, ein bisschen wie man will, welchen Wert hat das Ursprüngliche dann? Das war.
Nee, gemacht werden kann, wie man will, kann es nicht. Du kannst natürlich immer einen Staat auch verklagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Das passiert jeden Tag. Und die Geldstrafen sind dann zum Teil sehr, sehr empfindlich. Mhm. Also zum Beispiel als Polen die Unabhängigkeit der Justiz so sabotiert bis abgeschafft hat, da gab es Geldstrafen in Höhe von 1 Million Euro pro Tag. Also in den Dimensionen bewegen wir uns dann. Die Erkenntnis ist leider muss ich sagen, dass am Ende nur das Geld hilft. Okay. Also das ist das Einzige, worauf Mitgliedstaaten wirklich reagieren, sind Geldstrafen.
Es gibt ja noch jemand anderes, der in deiner Zeit in Brüssel war oder im Parlament war, und das war der Nico Semprott. Und der hat neulich ein Interview gegeben in der SZ, und da fand ich irgendwie einen Ausspruch oder fand ich was ganz interessant. Der sagt, im Parlament habe ich vor allem Machtlosigkeit erlebt, die absolute Unmöglichkeit, als demokratisch legitimierter Repräsentant Politik zu gestalten. Daher kommt meine Wut und mein Frust. Die Abgeordneten bringt das übrigens in eine wahnsinnig tragische Position. Sie sind die einzigen, die sich ihren Wählern gegenüber rechtfertigen müssen, aber ihr Einfluss ist marginal im Vergleich zur Kommission oder Rat oder im Vergleich zu den Beamten des Europäischen Parlaments. Wo liegt hier das Problem?
Also ich weiß nicht, ob er jemals ernsthaft versucht hat, in diesem Europäischen Parlament mitzuarbeiten. Also sowohl bei ihm als auch bei Sonneborn, die sind ja da hingekommen, gar nicht um zu arbeiten. Also sie haben es auch, glaube ich, beide nicht versucht. Ich glaube auch nicht, dass sie behaupten, es versucht zu arbeiten. Insofern frage ich mich, wie er das beurteilen kann. Weil es einfach nicht stimmt. Also wenn ich eine Berichterstattung habe, ich bin jetzt zeitgleich Vizepräsidentin, ich habe jetzt nicht so viele Berichterstattungen gemacht, aber wenn man jetzt beispielsweise im Asylpakt eine Berichterstattung hat oder bei dem Lieferkettengesetz oder bei der Mindestlohnrichtlinie und dann hat man ja eine politische Fraktion, die die Federführung hat, und dann entsendet jede Gruppe einen, wir nennen das Schattenberichterstatter. Ja. So, das sind dann 7 Leute, die an dieser Beschlussfassung des Parlaments, also die vorbereiten, ne, und dann diesen Entwurf machen. Da kann man unglaublich viel bewegen. Ich meine, wie gesagt, man ist gleichberechtigtes Gesetzgebungsorgan. Das Ding ist natürlich, wenn 705 Abgeordnete da sind, dann ist es nicht einer, der am Ende sagt, wie es wird. Das ist aber in jedem Parlament so. Aber wenn du die Berichterstattung machst oder eine Schattenberichterstattung machst, dann formst du die Entscheidung des Parlaments. Und ohne das Parlament geht's nicht. Also ohne, dass unsere Forderungen da berücksichtigt werden, gibt's das Gesetz nicht. Also insofern, natürlich haben wir diesen Punkt gegenüber der Kommission, dass wir keine eigenen Vorschläge machen dürfen. Aha. Das kann nur die Kommission in Europa. Also quasi die Regierung. Das ist ein Webfehler. Das hat aber eine Historie, ne? Das Parlament hat sich seine Rechte nach und nach erst erstritten. Das Parlament war ja ursprünglich mal nur eine Versammlung von nationalen Abgeordneten, die auch nur beratende Stimme hatten. Also das hat sich ganz langsam entwickelt und wir sind da auch noch nicht am Ende. Aber das ist wirklich, wenn du natürlich nicht arbeitest, dann fühlst du dich auch machtlos. Das verstehe ich auch, dass er das so sieht, weil er es nie versucht hat. Ich glaube nicht, dass der jemals, also vielleicht irre ich mich, sorry dann, aber ich glaube nicht, dass der jemals eine Berichterstattung angestrebt hat.
Der hat ein bisschen was versucht, also der hatte auch versucht, diese ganzen Pauschalen mal zu überprüfen, wenn Reisekostenpauschalen und so weiter und so fort, und hat, das steht auch in seinem Buch drin.
Ja, das ist natürlich kein Gesetz, sondern das ist natürlich, dass so jemand kommt dann da rein und will am Ende nach 5 Jahren ein Buch schreiben und damit viel Geld verdienen, dass das alles scheiße ist. Also du merkst, ich bin da ein bisschen genervt. Der Sonneborn natürlich ganz ähnlich, der reinkommt und sagt, haha, ich werde immer abwechselnd mit Ja und Nein stimmen. Weil es ist ja eh egal, wie ich abstimme. Und das ist eine dermaßen Blödheit, weil im Europäischen Parlament es echt anders ist. Bei uns kommt es wirklich auf den oder die einzelne Abgeordnete an. Wenn du den Bundestag anschaust, da hast du immer die Fraktionen, die abstimmen. Die Bundestagspräsidentin sagt dann immer mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grüne und FDP angenommen gegen die Stimmen der Opposition.
Ja.
Ja? So ist das im Europäischen Parlament nicht. Bei uns stimmt jeder und jede einzelne Abgeordnete einzeln ab. Wenn ich die Sitzung leite als Vizepräsidentin, dann muss ich gucken, hebt sich jetzt die Mehrheit der Hände bei Ja, bei Nein oder bei Enthaltung? Und das muss ich für jeden einzelnen Abschnitt, den wir einzeln abstimmen in so einem Gesetz, muss ich für jeden einzelnen Abschnitt machen. Und wenn es unklar ist und ich sage abgelehnt, dann können die rufen, please check. Und dann lassen wir das elektronisch überprüfen. Und manchmal, Und manchmal hast du Gleichstand. Manchmal hast du Stimmengleichstand. Ist gar nicht so selten. Und dann würde die Stimme von einem Nico Semsrott oder von einem Sonneborn, würde dann den Ausschlag geben. Der Sonneborn hat es ja irgendwann auch drangegeben mit diesem Abwechseln, Abstimmen. Weil er dann aus Versehen oder für sich ja logisch mal gegen etwas gestimmt hat, was Homosexuellen Rechte gewährt. Mhm. Oder für eine Diskriminierung von Homosexuellen. Und dann hat er natürlich einen riesen Shitstorm bekommen, zu Recht. Und hat dann gedacht, blöd, ne? Ich sollte vielleicht doch mal gucken, was ich da eigentlich mache. Also es ist, ich finde, dass ein Missbrauch von Demokratie, ich finde es wirklich, und dass er sich dann natürlich wieder nur um das Geld kümmert, was die Abgeordneten bekommen, das ist ja auch wieder die gleiche Masche. Ne? Da kriegst du ganz schnell Applaus, wenn du sagst, ach, die Abgeordneten kriegen zu viel und ist alles hier Selbstbedienungsland. Es ist nicht alles Gold und richtig, was da passiert. Stimmt. Aber wenn das meine einzige Motivation ist, in so ein Parlament zu gehen, dann finde ich, ist das echt ein Armutszeugnis.
Also du erlebst diese Machtlosigkeit nicht?
Nein. Nein. Ich erlebe diese Machtlosigkeit nicht. Die ist natürlich anders, als ich als Ministerin hatte. Mhm. Aber ich würde sagen, sie ist größer individuell, die Macht, als einzelne Bundestagsabgeordnete. Und weil es auf meine Stimme am Ende wirklich ankommen kann. Es sagt mir keiner, wie ich abzustimmen habe.
Hat das nicht auch was mit einer Partei zu tun oder einem Land zu tun? Also du bist ja dann...
Natürlich, ich bilde mir meine Meinung. Und das hat was damit zu tun, in welcher Partei ich bin. Und es hat was zu tun, aus welchem Land oder welche Erfahrungen ich in meinem Leben gemacht habe. Aber bei uns ist es nicht so, dass du sagen kannst, die sozialdemokratische Fraktion stimmt dafür und die christdemokratische Fraktion stimmt dagegen. So läuft das bei uns nicht.
Es ist individuell.
Es ist individuell. Und das hat was damit zu tun, dass wir ja nicht regierungstragende Fraktionen haben und Oppositionsfraktionen haben.
Ja.
Sondern wir haben, weil die Kommission ja nicht nach dem Europawahlergebnis zusammengesetzt wird, sondern die Kommission besteht aus Leuten, die Mitgliedstaaten dahin geschickt haben. Und insofern verstehen wir uns als Europäisches Parlament eher als eine Einheit, die sozusagen der demokratischste Teil in Europa ist und ein bisschen so ein Gegenpart ist zu der Kommission und ein Gegenpart ist zum Rat. Also wir arbeiten viel enger zusammen. Wir versuchen...
Also ihr als Parlament.
Ja, wir arbeiten viel mehr über Fraktionsgrenzen hinweg, als das im Bundestag der Fall ist. Viel, viel mehr. Und dadurch kommt es bei uns auch viel, viel mehr auf die Sache an. Mich hat das immer genervt, dass ich im Bundestag gegen Oppositionsanträge gestimmt habe, weil sie von der Opposition kamen. Im Zweifel, weil unser Koalitionspartner das anders sah. Ja, auch wenn ich das eigentlich individuell richtig fand. Kann man sagen, musste ja nicht, stimmt. Aber so eine Koalitionsdisziplin macht natürlich Sinn. Du bist eine Art von Ehe eingegangen, ja, und dann hast du auch eine Verpflichtung intern. Im Europäischen Parlament stimme ich so ab, wie ich das will.
Wie du, Katharina Barley, das willst.
Genau, genau. Das ist auch manchmal ein Kompromiss. Ja, dann hast du eben verhandelt, hast gesagt, okay, dann gebt ihr danach und dann geben wir danach und dann stimmen wir beide zu. Dann beiße ich auch manchmal auf die Zähne, aber das entscheide dann ich. Und das entscheidet nicht meine Fraktionsführung oder so. Ja, also das ist eigentlich demokratisch viel purer, viel unmittelbarer als der Deutsche Bundestag.
Und wenn es aber so, ne, du hast es ja schon gesagt, über das, was da passiert, wird wenig berichtet, außer es ist was Schlechtes. Ne? Also wir hatten Eva Kaili, wir haben den Kra jetzt, Bistron, da geht es um Korruption. Wir haben aber auch Ursula von der Leyen, wo man sagen, ja, wie ist die denn eigentlich auch zu diesem Posten gekommen? Sachen, wo man sagen würde, demokratisch schwierig unter Umständen. Wie schaust du da drauf?
Also Korruption ist der Ruin für eine Demokratie, kommt aber leider überall vor. Und gerade hier in Deutschland, was da mit diesen Maskendeals gelaufen ist, die Bestechungen durch Aserbaidschan von ganz vielen, weiß nicht, das waren halt in der Regel ältere Männer von CDU und CSU, das ist dann vielleicht schneller wieder aus dem Gedächtnis, als wenn das eine schöne junge Sozialistin aus Griechenland macht. Das ist schlimm, das ist strafbar und das wird auch verfolgt und das Parlament hat daraus auch Konsequenzen gezogen. Das hat mit Demokratiedefizit jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Das sind strafbare Handlungen, das ist kriminelle Energie. Und ich bin als Vizepräsidentin für Transparenz zuständig. Wir hatten am Anfang der Legislatur sehr weitgehende Neuerungen auch getroffen. Aber du kannst jemanden, der mit krimineller Energie vorgeht und gegen Strafgesetze verstößt, Gefängnisstrafen riskiert, und die waren ja auch in Untersuchungshaft, kannst du nicht mit Geschäftsordnungsregeln irgendwie davon abhalten. Ja, die Illusion dürfen wir uns auch nicht machen. Aber unsere Transparenzvorschriften sind wirklich sehr weitgehend und wir haben die auch jetzt im Laufe der Legislatur nochmal verschärft.
Die betreffen das Parlament?
Die das Parlament betreffen. Wir haben
Und wie ist es mit der Kommission?
Am Anfang der Legislaturperiode habe ich als Vizepräsidentin mit der Kommission und mit dem Rat, das hat damals Michael Roth für die deutsche Ratspräsidentschaft mitverhandelt, ein Abkommen geschlossen, wonach wir gemeinsam ein Transparenzregister aufgesetzt haben, wo die Lobbyisten sich registrieren lassen müssen. Und ich finde, das ist auch klug gelöst, weil die wollen in dieses Transparenzregister rein. Mhm. Denn ohne einen Eintrag in dem Transparenzregister bekommst du keinen Zugang zum Beispiel zu den Kommissaren oder zu den Berichterstattern von bestimmten Gesetzgebungsvorhaben und so weiter. Also du musst da drin sein, sonst kriegst du keinen Zugang. Also das ist schon ganz gut. So, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Kommission. Ich habe gefragt, ob diese Transparenz auch für die Kommission.
Die gelten auch für die Kommission. Und wir haben jetzt in den letzten Zügen, da war ich auch verantwortlich für als Vizepräsidentin, noch ein Ethikgremium auf den Weg gebracht, was diese Regelungen auch extern kontrollieren kann. Also das ist ganz neu, weil wir festgestellt haben, die Kontrolle von Abgeordneten durch Abgeordnete, von Kommissaren durch Kommissare, das reicht nicht. Wir brauchen eine externe Kontrolle und die haben wir jetzt eingeführt am Ende der Legislatur. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Du hattest aber noch was anderes gefragt, was so ein bisschen dahinter lag. Irgendwas mit Demokratie. Ach so, Demokratie. Das noch. Du schneidest ja nachher, wie du willst. Ne?
Das schneide ich nicht, wie ich will.
Das ist jetzt nochmal was anderes als die Wahl von Ursula von der Leyen. Und da kann man tatsächlich ein Demokratiedefizit sehen. Denn der Grundsatz war Spitzenkandidatenprinzip, wir wählen nur jemanden, der, da brauche ich nicht zu gendern, als Spitzenkandidat angetreten war. In Europa ist es so, dass der Rat, also die Mitgliedstaaten, einen Vorschlag machen, wer soll Kommissionspräsidentin werden.
Aus dem Parlament heraus?
Nein.
Nein,
die.
Könntest du das auch sein?
Das kann jeder sein grundsätzlich. Hm. Also der Rat macht den Vorschlag und das Parlament muss ihn oder sie wählen. Das ist die Arbeitsteilung.
Das wäre jetzt so, man könnte jetzt sagen, wenn du jetzt an der Wahl, das könntest auch du jetzt sein bei der nächsten, ja.
Theoretisch könnte ich das auch sein, genau. So.
Musst
aber
du dann
wir
vorher
als,
sagen, dass du das gerne willst?
Das ist jetzt genau der Punkt. Als Parlament hatten wir, da war ich noch nicht Mitglied, aber das Parlament hatte im Januar vor der Wahl gesagt, Rat, wir raten dir gut, schlage nur jemanden vor, der als Spitzenkandidat antritt und ja sich präsentiert und seine Ideen präsentiert. Jemand anders werden wir nicht wählen. Das ist ein Beschluss des Parlaments gewesen. Und dann von den beiden Spitzenkandidaten Weber und Timmermans wurde aber keiner vorgeschlagen von dem Rat, sondern die zauberten wie Kai aus der Kiste Ursula von der Leyen hervor. Und da habe ich gesagt, ich habe meinen Wählerinnen und Wählern versprochen, ich wähle nur jemanden, den die auch kennengelernt haben, wo die auch gucken konnten, wer ist das denn, für wen gebe ich denn meine Stimme ab? Für jemand anders werde ich nicht wählen. Das habe ich meinen Wählerinnen und Wählern wirklich auf der Tour gesagt. Und daran halte ich mich auch. Ich werde sie nicht wählen. Ich habe sie auch nicht gewählt. Obwohl ich sie ja gut und lange kenne aus gemeinsamer Regierungszeit. Ich habe gesagt, ich wähle sie.
Aber wie sprichst du mit ihr darüber?
Also ich habe ihr das genauso gesagt.
Aber wie, wenn du jetzt, wenn ihr euch kennt, wie tritt man jemandem gegenüber, der, sag mal, so seinen Posten gewonnen hat?
Naja, also es ist ja nicht sozusagen, also das Problem war ja in dem Moment nicht von ihr ausgehend, sondern von dem Rat, der nicht in der Lage war, sich auf einen der beiden Spitzenkandidaten zu verständigen.
Naja, du kannst,
Macron hatte gesagt.
Na Moment, du kannst dir auch immer noch sagen, ey, sorry, das finde ich nicht richtig, weil ihr müsst euch zwischen den beiden entscheiden. Also ich würde jetzt mal annehmen, vor mir sitzt jemand, du hättest nee gesagt.
Ich hab nein gesagt.
Nee, aber wenn die gesagt hätte, nee, die Bali soll es machen, scheiß der Hund drauf, ob die jetzt vorher oder nicht, hättest du, glaube ich, hättest du gesagt, nee,
genau.
Geht nicht.
Ich hätte gesagt, wir sollten das auch nicht tun, denn das Spitzenkandidatenprinzip war ja vorher bekannt. Also alle im Rat wussten das auch. Der Fairness halber muss man sagen, Emmanuel Macron hatte auch schon lange vor der Wahl gesagt, dass er Manfred Weber nicht wählen wird. Weil Macron sagte, ich wähle nur jemanden als Kommissionspräsidenten, der schon Regierungserfahrung hat. Weil man auch dieses Regierungsgeschäft kennen muss, um nationalen Regierungen Vorschriften machen zu können. Also er hatte das schon lange vorher gesagt. Es gab allerdings an einem Zeitpunkt die nötige Mehrheit für Franz Timmermans im Rat. Das muss nicht einstimmig entschieden werden, interessanterweise. Aber Polen und Ungarn waren dagegen. Und da gab es Regierungschefinnen und Chefs, die gesagt haben, also wir wollen das aber nicht gegen den erklärten Willen von zwei Mitgliedstaaten machen. Und dann haben die gesagt, okay, dann suchen wir jemand Neues. Rechtlich ist das in Ordnung, weil das Spitzenkandidatenprinzip steht nicht in irgendwelchen Gesetzen. Das war ein etwas, worauf man sich geeinigt hatte. Macron hat gesagt, ich fand das nie gut. Aber für uns im Parlament, und da hat Nico Semsrott jetzt natürlich einen Punkt, wir sind diejenigen, die sich dann nachher vor den Wählerinnen und Wählern verantworten müssen. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, ich habe das meinen Wählerinnen und Wählern versprochen. Ich wähle nur einen Spitzenkandidaten. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, einen Spitzenkandidaten aufzubieten, dann wähle ich eben den. Diejenige nicht. Mhm. Und so war's.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe-Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de/abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind. Und schon 3 Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn einen Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt. Probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge.
Thema Rechtsruck. Mhm. Also ich habe heute ein Interview gehört noch, ich glaube, ja, es war in der SZ-Podcast und da war ein Korrespondent von der SZ, der sagte, beim nächsten Mal wird es ein rechteres Parlament werden. Also das ist das, was er meint, was jetzt kommen wird. Was bedeutet es, wenn es rechter wird, das Parlament?
Also erstmal mag ich solche Sätze sowas von überhaupt gar nicht, weil es so respektlos ist gegenüber den Wählern. Das entscheiden wir jetzt nicht. Und das entscheidet auch weder die SZ noch die SPD, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler selber. Und lass denen das auch bitte, dieses Recht. Mhm. Absolut, oh Gott.
Willst du erstmal das noch essen? Mm. Du isst das mal und dann machen wir kurz hier Pause. Mm.
Mach ich es einmal. Das kannst du haben. Ich hatte da nicht helfen.
Ist wirklich lecker, ne?
Mm. Und warum sage ich das? Weil gerade in Deutschland ja in diesem Jahr Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen auf die Straße gegangen sind und gegen so einen Rechtsruck demonstriert haben. Und die Zahlen der AfD ja auch deutlich rückläufig sind. Und unser Problem bei den Europawahlen ist ja oft die relativ schlechte Wahlbeteiligung. Europaweit gerade so über 50%. Wir sind meistens ein Stück über 60.
Aber die unter 30-Jährigen, glaube ich, nur jeder oder jede Zweite.
So, und da haben wir ja noch unheimlich viel Potenzial. Und wenn jetzt im Zuge dieser Demonstrationen, dieses anderen Bewusstseins, das im Moment da ist, viel mehr Leute zur Wahl gehen als beim letzten Mal. Wenn das so käme, dann könnten wir in Deutschland einen riesigen Beitrag dazu leisten, dass dieser Rechtsruck nicht passiert oder deutlich kleiner ausfällt, weil wir mit 96 Abgeordneten als Land die deutlich größte Gruppe stellen.
Also es hat sehr viel damit zu tun, was wir wählen.
Ja. Also wir stellen ein Siebtel des Europäischen Parlaments als Deutschland.
Spielen wir das doch mal durch. Du hast gesagt im Spiegel, die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch, sie wollen die EU von innen zersetzen. Mhm. Was würde denn passieren, wenn der Vormarsch gelingt?
Also es ist ein sehr grundsätzlicher Ansatz. Die wollen nicht ein Europa, wo 27 Länder zusammenarbeiten, damit es allen in Europa besser geht. Sondern was die wollen, die nennen das Europa der Vaterländer. Also dass im Grunde genommen jedes Land versucht, den größten Teil des Kuchens für sich zu packen. Was natürlich zwangsläufig beinhaltet, dass man sich auch gegeneinander aufstellt. Ja, ein Europa der Vaterländer ist immer eins, was in Konflikte gerät mit anderen Vaterländern. Das haben wir ja in der Geschichte nun wirklich häufig genug gesehen. Und das alleine zeigt schon, worauf es hinausläuft. Also Viktor Orban ist mal erschienen zu einem europäischen Termin mit einem Schal mit den Umrissen von Ungarn. Aber nicht das Ungarn von heute, sondern das Großungarn von vor, ich glaube, 300 Jahren. Das fanden einige andere europäische Mitgliedstaaten überhaupt nicht lustig, weil da Teile ihres eigenen Landes nach Ungarn zugeschlagen waren. Und genauso machen das andere Länder dann eben auch. Wir hören das schon so ein klein bisschen in Bulgarien. Ne, da wird dann das Bulgarien von vor 500 Jahren genommen. Wir können dann das Österreich vor 600 Jahren nehmen. Ich bin sicher, die AfD, früher oder später käme die dann auf die deutschen Grenzen von 1942 zu sprechen. Ja, also das ist ein Europa der Vaterländer. Ich finde, man muss es so groß machen, weil es so groß ist. Das ist nicht nur irgendwie ein bisschen mehr Umweltschutz oder ein bisschen weniger Sozialpolitik oder so, sondern es ist wirklich eine Frage, wie wir in Europa zusammenleben als Staaten. Und das ist, wie ich es gerade versucht habe darzustellen, quasi automatisch ein aggressives. Ich will das mal ganz praktisch machen. Sebastian Kurz und Silvio Berlusconi. Die sind ja beide noch nicht mal Mitglieder rechtsextremer Parteien. Auch wenn ich sie beide als mal mindestens rechtspopulistisch bezeichnen würde. Also Konservative sind das. Oder waren im Falle von Silvio Berlusconi. So, sie waren natürlich Buddies, ne? Klar, immer auf den Kongressen zusammen und hoch die Tassen. So lange, bis Sebastian Kurz gesagt hat, er fände es gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Südtirol die österreichische Staatsbürgerschaft bekämen. Das würde er denen anbieten. Jetzt kann man sich lebhaft vorstellen, wie Silvio Berlusconi darauf reagiert. Wo natürlich, ne, Südtirol, zu Italien gehörend, aber in weiten Teilen deutschsprachig, das ist für, ne, so. Und das sind eben nun mal genau die Stoffe, aus denen in früheren Jahrzehnten, respektive in anderen Teilen der Welt relativ schnell ein bewaffneter Konflikt wird. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, Krieg in der Europäischen Union. Ich will auch, dass das niemals dazu kommt. Aber wenn du ein Europa der Vaterländer hast, dann ist das aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit. Guck dir mal Marine Le Pen an mit ihrem antideutschen Narrativ. Das hatte ja die PiS in Polen auch, die zum Glück abgewählt ist. Also du kommst dann automatisch wieder in einen Clash. Und das macht alles kaputt, was wir in diesen 70 Jahren aufgebaut haben.
Hast du da Angst vor, wo du ja eigentlich Angst, na nicht frei bist, aber weniger ängstlich?
Angst ist nicht die Kategorie. Also,
was ist die Kategorie?
Die Kategorie ist, dass ich das um alles in der Welt verhindern will.
Warum habt ihr es nicht verhindert bisher? Oder verhindern können?
Ich glaube, also das hat ganz, ganz viele Ursachen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was das jetzt für eine Bewegung ist. Viele glauben immer noch, das ist ja irgendwie eine Protestbewegung. Viele glauben, das ist, weil die Regierung eine schlechte Arbeit macht. Viele glauben, das ist eine Verunsicherung. Was das ist, ist ein weltweites Netzwerk von Leuten, die untereinander sich auch wirklich austauschen. Sowohl was Strategien betrifft, der Steve Bannon, der für Trump gearbeitet hat, macht da ja auch keinen Hehl draus, dass er auch in Europa viel unterwegs war, aber es gibt auch viele andere. Finanziell, also dass jetzt Russland die AfD finanziert, die haben auch schon Marine Le Pen finanziert. Und das ist eben nicht mehr nur das, was ich eben gesagt habe, dass früher oder später diese Leute gegeneinander Krieg führen werden. Sondern im Moment ist es so, dass die sagen, wir haben auch einen gemeinsamen Feind. Und dieser gemeinsame Feind ist Demokratie und Freiheit. Und Vielfalt und Toleranz und was du da jetzt noch alles anfügen kannst. Also eine Gesellschaft, wie wir sie im Moment in Deutschland haben, wie wir sie in den allermeisten europäischen Ländern haben, wo du frei bist als Mensch, zu entscheiden, wie du leben möchtest. Und das finden die nicht. Die finden als Frau, dass du nicht entscheiden darfst, wie du dein Leben gestaltest. Denn das ist, die sind ja schon auf dem Weg dahin, ne? Dass überall das Abtreibungsrecht angegriffen wird. Das ist ja kein Zufall. Dass überall zum Beispiel Homeschooling, also Kinder von den Eltern zu Hause unterrichtet, propagiert wird von solchen Leuten. Ist auch kein Zufall, dass emanzipierte Frauen angegriffen werden. Ist auch kein Zufall. Also die Frauen sollen schon wieder zurück an den Herd und ans Kinderbett und in die Kirche in manchen Ländern. Das ist unterschiedlich. Mhm. Also das ist etwas, was viel größer ist als Gegner, als wir das in Deutschland lange gesehen haben und ich würde mal sagen, als es manche auch immer noch sehen. Ich glaube, dass es immer noch bei vielen nicht angekommen ist, wenn es um so eine Partei wie die AfD geht, wie Rassemblement National, wie PiS, dass die eine ganz knallharte Agenda haben, ganz langfristig fahren. Diesen Evangelikalen, vor allen Dingen in Amerika, ich glaube, denen ist das relativ egal, ob Trump diesmal gewinnt oder nicht. Weil die denken das langfristig. Früher oder später kippt das. Und die tun ja auch alles dafür, ja. Und diese Korrektivrecherche, deswegen bin ich denen so dankbar, weil die haben denen ein Stück weit die Maske vom Gesicht genommen. Und wenn man das dann begreift, dann gehen die Leute auf die Straße. Die gehen ja auch nur in Deutschland auf die Straße, weil es nur hier diese Korrektivrecherche gegeben hat. Ja, die anderen, bei denen sickert dieses Gift der Rechtsextremen so langsam in die Gesellschaft ein, diese Spaltung. Da gehen die Leute nicht auf die Straße in den Massen.
Jetzt ja auch nicht mehr bei uns.
Naja, du siehst immer noch welche.
Aber viel.
Ja, aber das ist ja nicht so, dass das permanent auch so sein kann. Aber das ist so wichtig für die Leute, zum Beispiel in kleinen Orten in Ostdeutschland. Ja, also aus meiner Partei, SPD-Bürgermeisterinnen, vor allen Dingen auch Frauen in kleinen Orten, die einfach auch irgendwann gesagt haben, ich mache das nicht mehr weiter. Ja? Ich habe hier nur AfD-Leute um mich rum, ich werde nur beschimpft und bedroht. Ich mache das nicht mehr. Meine Kinder werden bedroht. Und dass die sehen, in ihrem kleinen Ort von 600 Einwohnern gehen 100 auf die Straße.
Das ist super wichtig.
Das ist so, so wichtig. Und da ist mir ganz egal, ob das jetzt immer noch so viel ist. Das Signal ist da.
Aber der Maximilian Krah, der war jetzt bei Jung und Naiv zu Gast. Und er erzählte da relativ unverblümt und auch stolz darauf, wie er in den letzten Jahren sein Netzwerk ausgebaut hat da. Und Verbündete gesucht hat und gefunden hat. Wenn man sich dann, wenn man sagt, das ist jetzt rechts und rechtsextrem und das ist auf der Seite, dann sehen wir eben, dass diese Menschen alle ihre Verbündeten suchen. Und auf der anderen Seite erleben wir ja gerade in Deutschland, dass diejenigen, die verbunden sind, sich die ganze Zeit einfach nur die Köpfe klein hauen. Und damit natürlich auf der anderen Seite auch sagen, ja gut, das stärkt ja. Auch ist es ja, also das sickert zwar durch, aber es kommt ja auch ganz, hat ja ganz viel damit zu tun, was, wenn man es jetzt binär sieht, die andere Seite nicht schafft, sich Mehrheiten zu schaffen. Also Mehrheiten schaffen erstmal ja, aber dann auch wirklich gute Arbeit zu machen.
Ja, das ist natürlich jetzt genau die entscheidende Frage, ne? Weil auf der einen Seite müssen wir die Kräfte bündeln. Und ich sehe das fast noch eher gesellschaftspolitisch als parteipolitisch. Also ich bin ja auch bekennende Feministin und mich macht es wirklich physisch krank, wie diese Mistkerle, ich bin sicher, die stecken auch da dahinter, es schaffen, einen Keil zu treiben zwischen der feministischen Bewegung, also Teile natürlich nur, ne? Feministische und Transgender-Aktivistinnen und Aktivisten. Dass es da jetzt so Fronten gibt, die du auch gar nicht mehr überwinden kannst. Das, wo ich, wann immer ich dazu öffentlich reden kann, sage ich, Leute, nein, ne? Wir haben einen gemeinsamen Gegner. Also klar haben wir nicht immer die gleichen Interessen, aber dann, das passiert halt mal.
Wer ist der gemeinsame Gegner?
Das sind die Faschos, das sind die Rechten, das sind die genau diese Leute, von denen wir reden, die natürlich weder die Feministin noch die Transgender-Aktivistin gut finden. Aber die treiben halt auch den Keil rein. Und es gab ja mindestens 50.000 Bots, die von Putin bezahlt wurden, nur um diese Regierung schlecht zu machen. Ich finde die Kritik an der Arbeit dieser Regierung völlig unverhältnismäßig. Das sage ich jetzt mal als eine, die das so halb von außen
genau
sieht. Denn ich meine, das ist eine Regierung, die nach 16 Jahren unionsgeführter Regierung übernommen hat. Also viel von dem, was jetzt kritisiert wird, gibt es ja nicht erst seit gestern. Ich sage Stichwort Bürokratie oder
ja,
so.
Ja, aber Stichwort, ne? SPD war jetzt, ist ja nicht erst seit Kurzem mit dabei.
Nee, es gab immer wechselnde Koalitionspartner, aber dass die CDU so tut, als wäre sie nicht dabei gewesen. Und das finde ich schon interessant.
Ja.
Es gab mehrere wirklich große Weltkrisen. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie wir da durchgekommen sind, also ich finde die Kritik unverhältnismäßig. Kritik ist immer erlaubt und es ist auch viel Kritik würdig, aber die Art und Weise ist krass. Weil du jetzt gesagt hast, irgendwie, wir müssten uns ja alle jetzt zusammentun. Also dann gehört das nämlich auch zur Wahrheit dazu. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, wir müssen es schaffen, den Spagat zwischen wir bereiten denen nicht quasi den Weg, indem wir uns zerlegen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich unterscheidbar sein. Weil sonst heißt es, es ist die Einheitspartei. Ne? Die sind ja eh alle gleich. Das ist alles, das Establishment ist alles gleich. Das ist ja die andere. Die sind ja nicht blöd, diese Rechtsaußen-Heinis. Die wissen ja sehr genau, wie sie das spielen, damit sie immer gewinnen. Entweder streiten wir uns total, dann sind wir zerstritten und unfähig, dieses Land zu regieren. Oder wir streiten uns nicht, dann sind wir alle ein Einheitsbrei und sie sind die einzige Alternative. Ja? Dazwischen müssen wir uns ja bewegen. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Weltuntergang, schlechteste Regierung aller Zeiten und so, dieses Gelaber genauso aufhört, wie das, dass man einander gar nicht kritisieren sollte. Was wir allerdings tun müssen, ist, wenn es Kandidaturen gibt und auf der anderen Seite steht die AfD, dann muss klar sein, wir unterstützen die Gegenkandidatin. Das klappt meistens, es klappt leider nicht mehr immer.
Aber jetzt haben wir, ich habe das ja schon erzählt, das SPD-Dinner vor 3 Wochen. Mhm. Da sitze ich an einem Tisch, wie gesagt, viele Kunstschaffende da an dem Abend. Ich sitze mit einer älteren Dame am Tisch, die lange, im Gegensatz zu mir, bin ich nicht, SPD-Mitgliedin ist, SPD-Mitglied ist. und wir haben uns natürlich über die SPD unterhalten und sie sagte, boah, ich wäre gern mal wieder stolz auf die SPD. Mhm. Es ist schon ganz, ganz, ganz lange her. Mhm. Und es ist ja auch ein Gefühl, was da ist.
Ja.
Und was ich tatsächlich von vielen Menschen kenne, die SPD-Mitglieder sind und die dann sagen, wenn man fragt, bist du SPD-Mitglied? Noch.
Ja.
Und da ist diese gute alte Dame, also die Dame, die SPD meine ich jetzt, die ist ganz schön, ja, die steht da so da und man ist so.
Und warum?
Weil die SPD meiner Meinung nach.
Nee, was hat das Mitglied gesagt, die alte Dame?
Die alte Dame ist die SPD und die ältere Dame, die Künstlerin.
Die
hat gesagt, weil es einfach nur noch Diskussion ist und am Ende nichts vorangeht.
Ja, und das ist nämlich genau das, was passiert. Und deswegen sage ich die, ich finde, ich kann das, glaube ich, sagen, weil ich die nötige Distanz habe.
Sie ist ja wohlwollend.
Das Ding ist halt, und deswegen habe ich diese 50.000 Bots erwähnt. Also diese Regierung macht nun wahrlich nicht alles richtig. Und diese Nummer mit dem Heizungsgesetz war ein absoluter Schuss in den Ofen, was aber ja nicht die SPD zu verantworten hat. Muss man ja auch nochmal dazu
sagen. Na.
Naja, also dass das in einem noch nicht fertigen Stadium erstmal raus ist und man die ganzen Kinderkrankheiten noch nicht raus hatte, das hatte nicht die SPD zu verantworten.
Aber es ist Olaf Scholz gewesen, der es nicht, ich habe einen Plan, nicht auf die Ketten gekriegt hat, da die Leute zusammenzuhalten und zu sagen, so, jetzt ist aber mal, jetzt reißen wir uns zusammen und alle halten sich auch daran. Also da ist nicht die Kompetenz wurde nicht wahrgenommen.
Ja, aber das ist ja nicht ein Mann und zwei Kinder. Also
in dem Fall fühlt sich's aber so an.
Ja, aber Leute, also nein, was ich einfach sagen will, ist, ich finde auch nicht alles gut und richtig, was diese Regierung bisher gemacht hat. Aber ich habe es schon gesagt, ich finde die Kritik völlig unverhältnismäßig. Und was dann passiert, und deswegen habe ich diese 50.000 Bots erwähnt. Ja, wenn du dann in so eine Dynamik kommst, wenn du auch als SPD-Mitglied irgendwo sagst, du bist SPD-Mitglied und dann kriegst du nur so, wenn dir dann sowas entgegenschlägt, dann, und es ist eben häufig nicht konkret. Ja, das ist dann ein Gefühl. Genau so war es, ja. Und der Scholz müsste mal mehr auf den Tisch hauen.
Aber der Scholz haut ja nicht auf den Tisch. Der Scholz ist einmal laut und dann geht es um Friedrich Merz.
Ja, aber ich bin jetzt trotzdem noch an dem Punkt, macht diese Koalition eine gute Politik? Also mir geht es jetzt darum, das eine ist jetzt Stimmung, Kommunikation und so weiter. Aber mir geht es jetzt mal um die Frage, macht diese Koalition eine gute Politik? Und dann guckst du dir an, was jetzt zum Beispiel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer passiert ist. Ja, mal anfangen beim Mindestlohn und den ganzen vielen Sachen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Endlich haben wir das. Da in dem ganzen Bereich sind 203 Gesetze, die da passiert sind. Wenn du dir anguckst, Rente, was da passiert ist. Und da redet überhaupt keiner drüber. Und jetzt sag mir nicht, ja, dann redet ihr doch drüber. Also dafür kennst du den Medienbetrieb wahrscheinlich auch gut genug, dass du weißt, dass das nicht hilft. Ja, also Erwerbsminderungsrentner, das war immer meine Herzensangelegenheit, weil ich so viele Leute kenne, die viele, viele Jahre gearbeitet haben, oft sehr früh angefangen haben zu arbeiten. Dann werden die in den 50ern, passiert dann was, Arbeitsunfall oder so. Und die waren immer so
aber
schlecht.
Aber verstehen denn die Menschen einfach die SPD nicht? Oder
nein,
warum liegt es denn dann?
Das ist wir leben in einer Zeit, und das knüpft jetzt wieder an Berichterstattung über das Europäische Parlament, wo das einfach dieses Krawallige immer nach oben gespült wird. Das hat nicht nur was mit den etablierten Medien zu tun, sondern natürlich auch was mit Social Media. Und ich sage dir, auch wenn ich mich dafür jetzt verhauen lassen muss, da ist auch ganz viel drin, dass das von außen befeuert wird. Jemand wie wie Wladimir Putin hat da ein Interesse dran. Warum sonst schickt der 50.000 Bots los, die diese Regierung schlecht machen sollen? Warum sonst?
Ja, aber wenn Künstlerinnen und Künstler, die der SPD sehr wohlwollend gegenüberstehen, wenn die sagen, noch, oder ich würde auch gerne mal wieder stolz.
Und die anscheinend keinen konkreten Grund nennen können, dann ist das ein Gefühl. Und ich verstehe dieses Gefühl. Mir gefällt das ja auch nicht, wenn ich irgendwo im, Taxi fahre und der Taxifahrer mir dann sagt, dass er die SPD blöd findet. Und ich frage ihn dann, warum, und dann kommt genauso wenig. Ich hatte am Samstag meine erste Großveranstaltung in Hamburg. Und nachher kommt ein Mann auf mich zu, so ein älterer, großer Mittelalter, ein bisschen jünger als mittelalt, würde ich sagen, und stellt sich vor mich und sagt, ich möchte gerne mal ein Statement von Ihnen. Wer hat uns verraten? Mhm. Das ist dieser alte Spruch, ein Spruch aus einer ganz schlimmen Zeit, der leider heute ziemlich unreflektiert egal. So. Und ich sage, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Und er sagt, ja, sagen Sie doch mal. Ich sag, was ist der Punkt? Ja, es reimt sich. Ich sag, ja, ich weiß, was Sie hören wollen, aber was wollen Sie mir damit sagen? Ja, wer hat uns verraten? Und ich sag, okay, was ist Ihr Problem? Was stört Sie anscheinend an der SPD? Und dann war so, grummelte nur so. Dann habe ich gesagt, dann sagen Sie mir wenigstens das Thema. Ich schwöre dir, es kam nichts. Nichts. Und wie gesagt, nochmal, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Es gibt viel zu kritisieren an der Politik dieser Regierung. Es gibt auch Sachen zu kritisieren, ich finde nicht so viel, was die SPD macht. Aber die Art und Weise, wie über diese Regierung, die SPD und Olaf Scholz zum Teil gesprochen wird, ist für mich außerhalb jedes Maßes. Guck doch nur mal, wie diese Regierung dieses Land bisher durch diese Megakrisen gesteuert hat. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der russische Krieg auf die Ukraine. Alle haben gesagt, wir werden hier sitzen, kalt im Winter 2022. Alle haben das gesagt. Ist es passiert? Nein. Hat da die Regierung irgendeinen Anteil dran? Ja. Sind mittlerweile die Energiekosten wieder auf, zumindest im Großhandel, kommt noch nicht bei allen an, je nachdem, wie langfristig man die Verträge hat, sind die Kosten für Energie wieder auf Niveau sogar unter von vor dem Krieg? Ja.
Aber dann ist es doch ein Kommunikationsproblem.
Es ist auch ein Kommunikationsproblem, aber es ist auch ein Problem, dass wir in einer Welt leben, und ich komme nochmal zurück auf unseren Anfang über das Europäische Parlament, wo alle überall nur noch hören wollen, Drama. Also selbst wenn du die Renten erhöhst, beziehungsweise die Renten erhöht werden, das ist ja ein Mechanismus, das ist ja gar nicht mehr eine individuelle Entscheidung, dann gibt es echt Leute, die sagen, das ist aber schlimm. Das ist, spaltet jetzt alt gegen jung. Ich sage, Leute, diese Rente bekommen Menschen, die haben ihr ganzes Leben schon gearbeitet. Und die viel gearbeitet haben, bekommen manchmal trotzdem nicht viel. Was wollt ihr denn jetzt hier sagen? Wollt ihr sagen, Leute, die 45 Jahre gearbeitet haben, die sollen diese Rente nicht bekommen? Oder wie? Leute, ja? Also, vielleicht bin ich jetzt vehementer, weil ich es ein bisschen von halb außen sehe. Und weil ich sehe, was in anderen Ländern los ist. Und wie andere Länder zum Beispiel durch diese Krise gegangen sind und womit andere Länder zu kämpfen haben. In Italien, die haben keinen Mindestlohn. Da müssen und die haben gerade das, was bei uns jetzt Bürgergeld heißt, hat Meloni gerade komplett gestrichen für alle, die nicht zu alt oder zu krank sind. Würden hier wahrscheinlich ein paar feiern, ja. Aber das heißt einfach, wenn du keine Arbeit mehr hast, dann musst du auch für 2,50 Euro irgendwo Spargel stechen. Wollen wir dahin wieder zurück? Also, wenn du dich dann ein bisschen umguckst in Europa und du schaust auf dieses Land und denkst, boah, ey, hier läuft echt auch nicht alles gut. Aber genauso wie die AfD ja sagt, diese ganzen Altparteien, wo ich immer denke, guckt euch mal Deutschland nach dem Krieg an und guckt euch mal Deutschland heute an, ja. Also die Parteien, die das jetzt seit so langer Zeit gemanagt haben, können die das wirklich so schlecht gemacht haben? Ich vielleicht, ja, however.
Ich glaube, es ist eine große Frage auch der Kommunikation, aber da bist du jetzt vielleicht nicht. Also,
und ich bin als Vizepräsidentin im Europäischen Parlament auch zuständig für Transparenz, aber auch für Kommunikation. Ich bin dahin, habe gesagt, es kommt nicht genug Positives an vom Europäischen Parlament und von der ganzen EU. Ich war mal Generalsekretärin, ich verstehe was von Kommunikation, ich erkläre Ihnen das jetzt mal, wie das geht. Weit gefehlt. Da arbeiten sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Leute und machen sehr, sehr gute Arbeit. Aber wie schwer das ist, Informationen an Menschen zu bringen, die das nicht suchen, die das auch nicht wirklich interessiert. Also du musst ja erstmal, die gehen ja nicht auf deine Seite, die followen nicht deinem EP-Account, ja. Wie schwer das ist, bei etwas, was als so weit weg wahrgenommen wird wie das Europäische Parlament, das habe ich total unterschätzt. Und das sind nicht Laien wie ich, das sind absolute Top-Experten. Wir werden das gut machen für die Wahl. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Da arbeiten wir mit Influencern zusammen. Wir machen so Ground Games, also dass wir die Leute, die engagiert sind, MultiplikatorInnen suchen und das unter die Leute bringen. Weil wenn wir das machen, dann hat das leider, leider nicht so einen großen Effekt. Weil wir sind ja die da oben und wir sind ja die Politik und wir sind ja, Das ist leider nicht so leicht. Verbessert doch einfach nur mal die Kommunikation.
Naja. Wenn du, wie du sagst, die Arbeit stimmt, dann ist es ja eigentlich die Schlussfolgerung, dass man daran arbeiten, also dass das der Weg ist. Also wenn der Inhalt stimmt, nur die Verbreitung oder die Wahrnehmung nicht, dann ist es ja eine Frage der Kommunikation.
Soll ich dir noch ein letztes Beispiel geben? Ich habe ja jetzt auch manchmal Leute, die mich begleiten, Journalisten, die mich begleiten, weil ich immer denke, dann fühlen die ein bisschen mehr von der Europäischen Union. Jetzt kam gerade die letzten Tage ein Artikel raus, ich sage nicht in welchem Magazin.
Spiegel?
Wo eine Szene von 15 Sekunden genommen wird.
Olaf Scholz.
Um eine sehr steile These aufzustellen, nämlich, dass Olaf Scholz sich nicht für mich interessiert oder mich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die
Worte waren. Habe ich gelesen, ja. Also war im Spiegel, kann ich ja sagen.
Wo ich denke, hallo, das sind 15 Sekunden, wirklich nicht mehr. Es ging darum, dass Olaf Scholz reinkommt, wie ich reagiert habe, auf ihn zugegangen bin, er auf mich zugegangen ist. Zumal mein Team auch noch sagt, dass es gar nicht stimmt. Da wird die These aufgestellt, dass er mich nicht beachtet, nicht in mein Team. Mein Team sagt, sie haben ein Foto davon, wie er mich in den Arm nimmt. Und das, da wird dann ein Artikel draus gemacht.
Ziemlich großartig.
Wo ich denke, okay, wie, und ich soll besser kommunizieren, ja? Wie gehst du denn gegen sowas an? Ja? Gib du mir mal einen Tipp. Mein alter Pressesprecher hat immer gesagt, nicht beschweren, das war jetzt wahrscheinlich schon zu viel, was ich gemacht habe. Das bauscht die Sache dann nur noch mehr auf und so.
Video hochladen, wenn es da ein Foto gibt von dem, wie Olaf Scholz sich umarmt.
Aber mein exzellenter ehemaliger Pressesprecher hat immer gesagt, der hat mir echt gesagt, wenn irgendwelche wirklich gequirlte Scheiße irgendwo stand und ich dann pumpte und sagte, das müssen wir jetzt richtig stellen, hat er immer gesagt, nee, wir stellen hier nichts richtig, dadurch machst du das überhaupt erst groß. Ja, fällt mir schwer. Ich kann mal mit ihm sprechen, ob wir es vielleicht diesmal machen. Aber ich habe echt da gesessen und habe gedacht, sag mal, und das soll auch eine Meldung sein. Er kommt rein, umringt von Journalistinnen und Journalisten und ich stürze nicht direkt in die Mitte und er geht nicht da raus, um mich zu begrüßen. Und das ist eine Meldung. Leute.
Wir müssen zum Ende kommen, so langsam. Ich würde gerne von dir wissen wollen, die Stimme von Jeremias, der jetzt 17 ist und in Köln lebt. Was bewirkt diese Stimme, wenn er wählen geht?
Die Stimme bewirkt, dass er mit darüber entscheiden kann, ob er zum Beispiel immer weiter über europäische Grenzen hinweg lernen, Ausbildung machen, studieren, arbeiten kann. Ob wir weiterhin gemeinsam Klimaschutz betreiben, ob wir weiterhin zusammenarbeiten in dieser Europäischen Union oder ob, ja, wie ich es geschildert habe, die Zeit, wo wir uns darauf verlassen konnten, innerhalb der Grenzen der Europäischen Union herrscht Frieden, ob die vorbei sein soll. Denn das passiert, wenn die Rechten an die Macht kommen.
Ich habe noch 3 schnelle Fragen. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Niederländisch.
Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich arrogant sei.
Das ist das, was die meisten Leute auf diese Frage antworten. Mhm.
Bei mir, eine Frau hat mir mal gesagt, das hängt mit der Physiognomie deiner Halswirbelsäule zusammen.
What?
Dass ich manchmal so nach oben schaue. Und das hat sie mir gesagt, auf Fotos kann ich das manchmal nachvollziehen. Und da sagt sie, das können manche als hochnäsig im wahrsten Sinne des Wortes empfinden. Das Wort kommt ja von irgendwoher. Ja. Ne? Die deutsche Sprache ist ja klug. Und irgendwie gucke ich wohl oft so nach oben. Aber also ich kann, glaube ich, allen und jedem versichern, ich habe viele Fehler, aber dieser gehört nicht dazu.
Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was für alle Berliner, Berlinerinnen und alle, die da vorbeilaufen, drauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
Oh, ganz spontan schreibe ich drauf, Putin raus aus der Ukraine.
Gut, den nehmen wir, würde ich sagen.
Ja?
Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Super. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ich drücke dir die Daumen für die kommenden Wochen.
Ja, Wochen
und Freizeit dann aber auch ein bisschen.
Wird dann noch ein bisschen dauern. Der August.
Der August, wie schön. Danke für deinen Besuch.
Vielen Dank.
Das war Katharina Barley. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich mich nach dieser Folge gefragt habe, ihr euch vielleicht auch, warum muss das eigentlich alles so kompliziert sein? Und die Antwort, die sie nicht gegeben hat, aber die ich mir so gegeben habe, ist wahrscheinlich, Demokratie ist kompliziert und so muss das sein. Ich werde in den nächsten Wochen noch weitere Personen hier interviewen, 1 oder 2, ich weiß noch nicht genau, zum Thema Europa, Europawahl. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, packt mir die gerne in die Kommentare. Bei YouTube geht das ganz einfach oder bei Spotify, dann kann ich die mitnehmen. Und natürlich bin ich wie immer auch interessiert daran, eure Perspektive auf dieses Gespräch zu erfahren. Auch das geht natürlich ganz, ganz einfach in den Kommentaren. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für die Produktion, an Torben Becker für die Redaktion. Und damit Vergnügen für die Distribution und Vermarktung. Wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu schauen oder zu hören, dann möchte ich euch die Folge mit Olaf Scholz, mit Bundeskanzler Olaf Scholz empfehlen. Das Gespräch habe ich letztes Jahr hier im August geführt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Auf bald, euer Matze.